Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel aka Tenendo, guten Tag.
Hallihallo und auch wieder mit dabei Timon aka Klängern am Start. Hallöchen. Yes.
Guten Tag, schön, dass wir wieder da sind. Wir haben es wieder geschafft.
Jawohl, es ist soweit. Hatten wir schon wieder einen Ausfall? Nee, ne? Wir sind jetzt pünktlich, oder?
Heute sind wir ganz pünktlich, ja. Wir kriegen es jetzt wieder regelmäßig hin.
Wie war das letzte Woche? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich komme nicht mehr hinterher. Irgendwie ist alles ins Straucheln geraten, seitdem ich fast gestorben bin an Husten oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. Krankheit und Urlaub und alles mit dabei. Aber wir sind wieder da. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, finde ich auch. Wir haben heute ein paar tolle Sachen dabei. Ein paar Filme, über die wir reden wollen. Einen speziellen Film auf der besten Liste. Ich habe was mitgebracht, vorbereitet. Eure Fragen beim 42er der Woche. Wir haben wieder ein Q&A gemacht. Und
darf ich einen Witz machen?
Ja, mach gerne.
Ich hoffe, alle machen richtig Haha jetzt. Es wird nämlich richtig trocken heute.
Stark, ja, stark. Verstehste, ja. Der war, ja, super.
Gut, habe ich den auch gemacht, den Witz. Habe ich lange dran gearbeitet. Gut, hat das runter von der Liste. So, schön. Du wolltest noch jemand erzählen, bevor wir hier mit unseren Filmen anfangen. Du hast irgendwie eine Horrorstory erlebt oder irgendwas hast du erzählt.
Nicht ganz, aber ich habe was mitgebracht, was ich dir und allen erzählen wollte. Und zwar ist ja bald Halloween.
Ja.
Es ist ja nicht mehr lange, wir haben ja nur noch eine Folge davor. Und es ist jetzt eine Studie wieder rausgekommen, die wohl öfter mal erhoben wird. Und du weißt, ich liebe Listen. Und hier gibt es jetzt nämlich eine Liste mit den gruseligsten Horrorfilmen aller Zeiten.
Oh, nice, ja.
Und zwar wurden die getrackt. Also nicht einfach so, ja, was sagen sie, wer ist der gruseligste, sondern Probanden haben sich die Filme angeguckt. Und der die höchste Herzfrequenz erzeugt hat beim Gucken, hat gewonnen.
Junge, weißt du, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich hatte eine ähnliche Idee, dass wir sowas mal wirklich aktiv machen. Ich hatte echt Bock, also die Idee habe ich schon lange im Kopf, ne, dass wir uns mal hinsetzen und mal einen Horrorfilm gucken und mal, und dann muss der Verlierer, der den höheren Puls hatte beim Film, muss dann irgendwie dreimal im Kreis tranzen oder so, weißt du? Aber das klingt sehr spannend, dann erzähl doch mal, wann gehen wir die Liste doch mal durch von oben bis, wie viele sind da, 300 Filme, das kriegen wir hin heute, oder?
Also hier in der Liste, ich glaube, ich habe 15 oder so, aber, 13, aber ich kann dir auch die Top 10 erzählen.
Aber ja, dann kannst du auch alle 13 erzählen. Also, auch nicht. Aber okay. 13 ist ja schon witzig, wegen Unglückszahl und so, ne?
Ja, genau. Also 13 ist The Descent, Abgrundsgrauen.
Oh ja, der
aus
ist stark.
2,5.
Ja, Descent ist, also der ist der, also wenn du Platzangst hast, viel Spaß mit dem Film. Das kann ich hier sagen.
Ich sehe leider nicht ganz hier, wie viel Schläge dieser Film erzeugt hat. Ah doch, hier, also es gab teilweise Peaks, steht hier, von bis zu 130 Schlägen pro Minute, was viel ist. Also das ist Workout eigentlich.
Okay, ich habe überhaupt gar keinen Vergleich jetzt gerade, ne? Also ich habe ja meinen Puls auch noch nie bei irgendwas gemessen. Also vielleicht bin ich auch tot die ganze Zeit.
Ruhepuls ist eigentlich so um die 60, 70. Der Platz 1 hat einen durchschnittlichen Puls von 88 pro Minute. Also das ist damit.
Man muss also niedriger ist schlecht.
Also höher ist besser. Je höher er ist, desto gruseliger.
Aber wenn Platz 1 nur 88 hat, ist das doch scheiße, oder
im
nicht?
Im Durchschnitt. Also es gab Peaks bis 130, aber du hast die ganze Zeit beim Gucken auf die gesamte Filmlänge mindestens einen Puls, also durchschnittlich einen Puls von 88.
Ah, okay. Ja, da musst du mir erstmal, ich bin keine Ahnung, wie mein
Also du bist Körper dann durchschnittlich fast 30 Schläge mehr, als du normalerweise beim Ruhepuls hast.
Okay. So. Ja gut, decent. Jawohl. Genau. Schon mal
dann
gut, das fängt schon gut an.
Auf Platz 12, der Babadook.
Mhm.
Auch noch nie gehört, aus 2014. Platz 11 ist Conjuring 2.
Ja.
Ja. Platz 10, Paranormal Activity.
Oh Gott.
Kennt echt man jetzt? Auch.
Also okay, das ist wirklich, also da musst du, also weiß ich auch nicht, der todlangweilig, der Film fand ich.
Ich glaube, ich, also, Wenn du den Film schon kennst, dann ist es auch, glaube ich, beim zweiten Mal nicht mehr ganz so gruselig, oder? Dann
nee,
ist es auch
ein bisschen natürlich, dann mal davon ab, aber ich fand den allgemein einfach kacke. Also,
ja, gut.
Das ist halt so, ich bin kein Found-Footage-Fan und wenn du halt, dann musst du schon an Geister glauben, damit du das gruselig findest, glaube ich.
Deshalb auch nur auf Platz 10 vielleicht.
Ja.
Platz 9 aus 2020, A Quiet Place 2.
Oh, die habe ich auch noch gar nicht gesehen, die Quiet Place-Filme, ja.
Platz 9, Dashcam aus 21.
Den kenne ich überhaupt nicht.
Annie Hardy ist Musikerin und teilt regelmäßig Live-Videos aus ihrem Auto. Während der Corona-Pandemie reist sie von Los Angeles nach London aus. Ihr Abenteuer bekommt eine dramatische Wendung und ihre Fans bekommen durch die Live-Videos alles mit.
Das ist ja abgefahren. Während Spooky. Der Corona-Pandemie. Schöner, da kriege ich doch direkt Lust, den Film zu gucken.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein wirklich so ein Pandemie-Film, ja, der dann nur im Auto gedreht wird, weil sie sonst nichts anderes machen konnten.
Aber es ist schön, dass sie dann auch immer das Thema Pandemie dann auch nehmen. Das
ja, genau.
Ist ja dann klasse dann auch.
Platz 7 ist It Follows.
Ja, der war, oh je. Okay, da mache ich mir keine Freunde mit. Ich fand den nicht gut. Aber es gibt viele, die den Film richtig abfeiern.
Ja, okay. Platz 6, Terrified. Aus 2017.
Auch nicht.
In Buenos Aires müssen Forscher paranormale Ereignisse aufklären. Die Zeit läuft ihnen davon, denn die Geschehnisse drohen ein dramatisches Ausmaß anzunehmen.
Okay, habe auch noch nie gehört. Krass.
So, Platz 5 kennst du bestimmt, Hereditary.
Ja, schön.
Aber hier steht das Vermächtnis. Ist das trotzdem der erste?
Ja, das ist der deutsche Untertitel.
Okay.
Damit jeder auch weiß, worum es geht. Klar, ne?
Ja, klar. Platz 4, ähnlich Conjuring, die Heimsuchung.
Das ist der erste Teil, glaube ich.
Okay.
Meine ich, warte, ich will jetzt keinen Quatsch. Lass mich kurz gucken. Conjuring ist ich, diese scheiß deutschen, ja, es ist der erste Teil, diese deutschen Untertitel, was soll der Blödsinn? Ja, bitte, weiter geht's. Okay.
Platz 3 ist Insidious.
Mhm. Der ist über Conjuring interessant.
Ja, also der Körper kann ja nicht lügen.
Gut, ja, okay. Ja,
also du kannst schon. Ja sagen, ja, den fand ich gruseliger, aber wenn dein Körper darauf reagiert, finde ich, ist zumindest ausschlagekräftig.
Ich meine auch, dass Insidious mehr Jumpscares hatte, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, das kann natürlich sein.
Das glaube ich, weil Conjuring geht eher auf so atmosphärischen Horror auch, ne? Aber Insidious geht halt mit so einem Dämon und so und das ist halt schon ein bisschen krasser, stimmt schon eigentlich.
Okay, Platz 2. Hast du noch irgendwas, wo du glaubst, die kommen jetzt vielleicht noch oben?
Boah, was Puls angeht, ist ganz schwer zu sagen. Ist halt, ich gucke halt Horrorfilme, die ich qualitativ sehr mag. Weißt du, nur weil mein Puls hochgeht. Es gibt ja so viele Horrorfilme, wo einfach, keine Ahnung, jemand laut eine Tür knallt und das ist ein Jumpscare. Das
aber
ist
wenn
ja
du
kein
dann
Horror für mich. Ne?
Einmal ganz kurz einen Jumpscare hast und die restliche Zeit völlig einschläfst, dann ist er ja auch nicht oben dabei.
Okay. Spekulieren. Also, der Exorzist ist natürlich eine Sache, die eigentlich auf der Liste stehen müsste, meiner Meinung nach. Das einfach, weil der Horrorfilm aller Zeiten ist. Und das ist jetzt aktuell gemacht worden, ne? Das ist jetzt nicht eine.
Ja, genau.
Oh, gut. Also, das heißt, da. Boah.
Also, ich kann dir nochmal eine Liste geben schwierig. Mit Filmen, die auch gezeigt wurden, die es aber nicht auf die Liste geschafft haben.
Ja. Ja, aber also Exorzist. Ich vermute Exorzist zumindest auf Platz 1 oder auf Platz 2.
Also, Exorzist, wo es gezeigt hat, es nicht auf die Liste geschafft.
Was? Okay.
Halloween wurde gezeigt, Nightmare on Elm Street wurde gezeigt, Ring wurde gezeigt, A Quiet
alles
Place.
Filme, die sind alle nicht mehr gruselig, weil die sind cool, die guckt man gerne, aber das ist halt, die Filme sind krasser geworden in den letzten 10, 20 Jahren. Ne?
Du hast hier Poltergeist, Blair Witch Project, Alien hast du auch, S aus 2017, der neue, auch alle nicht
okay.
drauf.
Okay, auch nicht drauf, okay.
Mhm. Platz 2 ist Sinister.
Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen, ja gut, okay, ja.
Ich meine immer, ich habe den geguckt. Ich habe irgendwann mal mit Kollegen einen Horrorfilm geguckt, mitten in der Nacht. Ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den gesehen.
Ja? Bei Sinister, ich höre immer nur, dass er wirklich gut sein soll. Aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht, der rutscht mir immer so durch, habe ich das Gefühl.
Ja, ich bin einfach, glaube ich, kein Horrorfan. Also das war, glaube ich, nichts für mich.
Ja.
Ich glaube, ich habe den gesehen. Ich habe den gesehen.
Aber find's kacke, sagst du?
Ja, ich war da 16 oder so.
Ja, gut, okay, aber, na gut.
Ja.
Du gruselst dich ja eh nicht so gerne.
Nee, ich mag das einfach nicht als Gefühl. Der ist auf Platz 2 und Platz 1 ist Host aus 2020. Und ich glaube, es ist auch ein Corona-Film. Host erzählt die Geschichte einer Gruppe von Mit-40ern, die ein virtuelles Treffen via Zoom veranstalten. Was zu Beginn noch ganz lustig klingt, endet für die Teilnehmer des Meetings tödlich.
Warum denn der? Also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe den aus gutem Grund nicht gesehen, weil ich mir dachte, ich gucke mir doch keinen Film an, wo die alle in einer Zoom-Konferenz sitzen.
Ja.
Warte, der ist so gruselig, dass man das da.
Der hat
12-Jährige, die getestet wurden, oder was?
Vielleicht müssen wir uns den beide mal angucken, damit wir das beurteilen können.
Ja, bis nächste Woche haben wir ja Zeit, ne? Das ist ja Halloween. Aber es ist so, keine Ahnung, ist es so, vielleicht hat die Gen Z so viel Angst mittlerweile vor Zoom, oder vielleicht geht es auch einfach nur darum, dass jemand was vor lauter Leute irgendwie sagen muss. Kann ja sein.
Das, du musst einfach eine Präsentation halten.
Und ja, dann, genau. Ja, nein, und dann geht der Puls direkt hoch, direkt fühle ich einfach so. Da passiert einfach nichts Gruseliges.
Seht ihr meinen Bildschirm? Könnt ihr, nee? Du bist noch gemutet. Hallo, du müsstest dich einmal.
Auf einmal so Katzenohren. Dann kommt hin so ein Kind reingerannt. So die klassischen Corona-Probleme. Host, das gibt's doch nicht, ey. Der auf Platz 1, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ich glaube, der läuft aber nirgendwo. Ich finde den jetzt nicht hier.
Aber das ist auch wieder so, also gefühlt ist das wieder so ein Found-Footage-Scheiß wie Paranormal Activity, oder?
Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung.
Ich weiß es also, ja, egal. Ich zieh mir den mal rein. Ich guck mal, ob ich es schaffe bis nächste Woche.
Host. Mach mal. Ja, ganz komisch. Ne? Aber ich dachte, wir machen das heute mal als Liste. Dann können wir nämlich nächstes Mal drüber reden, wenn du eingeguckt hast vielleicht.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Falls euch jetzt übrigens in den Fingern kitzelt und ihr sagt, boah, ich muss hier irgendwas auch mal loswerden, irgendwelche gruseligen Filme, macht euch keine Sorgen, da gibt's gleich was zum 42er, ja. Ich wollte es nur schon mal anteasern. Aber bis wir da sind, würde ich jetzt erstmal fragen. Also erstmal danke für die Liste, das war eine spannende Reise. Aber Timon, was hast du denn geguckt in der letzten Woche? Das ist auch nochmal eine Sache, die ich gerne wissen würde, jetzt ganz dringend.
Ja, ich habe zwei Sachen geguckt, über die wir reden können. Ich habe eine Sache, die ist bedrückend und eine Sache, die ist
bedrückend.
Ein bisschen weird.
Was möchtest du? Ja, das klingt ja schon mal. Ich hab auch zwei genau solche Sachen, wo man. Oh Gott, ey. Ja, bedrückend klingt nach einer. Also hast du The Descent geguckt oder was?
Möchtest du erst bedrückend hören?
Ja, bitte. Also zieht das die Stimmung runter?
Es zieht ein bisschen die Stimmung runter, ja.
Okay, dann lass uns erst die Talfahrt nehmen und dann die Schwebebahn nach oben. Ab geht's.
Alles klar. Ich habe mir auf Netflix eine Doku angeguckt, die in den Trends auch, glaube ich, war. Und zwar heißt die Scouts Honor, The Secret Files of the Boy Scouts of America. Oder auf Deutsch, Pfadfinder-Ehre, die geheime Akten der Boy Scouts of America. Mhm. Ist eine Doku über die Boy Scouts of America. Das ist quasi das amerikanische Äquivalent zu den Pfadfindern. Die sind aber in so einer großen landesweiten Organisation organisiert. Und diese Organisation, wo ein paar Erwachsene mit sehr vielen Kindern arbeiten, hat leider über die Jahre, Jahrzehnte hinweg ein ganz, ganz großes Problem mit Missbrauch gehabt. Und darum geht's in der Doku.
Okay.
Und da sprechen auch Leute, die früher mal bei den Boy Scouts gearbeitet haben, vor allen Dingen ein, ich weiß nicht, ob er Polizist ist oder ehemaliger Polizist, auf jeden Fall ist er zu den Boy Scouts gekommen und sollte da für, ich weiß nicht genau, wie es hieß, irgendwie Kindersicherheit oder irgendwie Sorge. Also der sollte sich darum kümmern, dass da nichts passiert. Mhm. Und der erzählt sehr ausführlich darüber, wie ihm Steine die ganze Zeit in den Weg gelegt wurden. Also wie man verhindert hat, dass man so Kinderschutz dauerhaft betreiben kann, weil den Betreibern dieser Organisation es nie um Kinderschutz ging, sondern immer darum, dass die Organisation möglichst gut dasteht, damit mehr Leute kommen, damit mehr Einnahmen generiert werden. Die Kirchen hängen noch mit drin, gerade die Mormonen finanzieren das sehr stark mit. Und dann kommen auch immer wieder Opfer zum Reden, zu Wort und erzählen von den Situationen, die da erlebt haben, wie die missbraucht wurden von Leitern, wie die Leiter dann keine Konsequenzen hatten, wie die einfach nur versetzt wurden, dann woanders einfach weitergemacht haben. Und es erinnert sehr an den Fall der katholischen Kirche, der ja vor einigen Jahren auch aufgedeckt wurde und mit Spotlight auch einen sehr guten Film bekommen hat. Und es wurde auch am Anfang gesagt, was die Anzahl der bekannten Fälle angeht, ist Boy Scouts of America größer als die katholische Kirche. Also es ist die größte.
Alter.
Die haben irgendwie 62.000 bekannte Fälle von Kindesmissbrauch. Und das ist hart. Und das ist sehr bedrückend. Deshalb ist es auch immer schwierig, so eine Doku dann zu bewerten. Ja. Aber fand ich ganz interessant, dass das auch mal aufgearbeitet wurde, weil ich keine Ahnung davon hatte, dass das da so ein Thema ist. Und jetzt weiß man's.
Ja, ohne Scheiß, ich habe da auch noch gar nichts von gehört. Also, das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil die Boy Scouts, die sind ja, oder Pfadfinder allgemein, die sind ja auch viel in amerikanischen Filmen einfach als.
Ja, ja.
Also, die sind ja schon fast ikonisch, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, dieser Gag mit den Kids, die an der Tür Kekse verkaufen oder so.
Genau, ja.
Also ich meine, es ist leider Gottes sehr naheliegend, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn man es jetzt so hört, dass genau das passiert. Aber wenn ich überlege, einfach mein Kind zu den Pfadfindern zu schicken und dann, Alter, boah.
Ja, ja, leider ja. Und du bist halt auch in einem Zeltlager, ne? Du bist halt auch von zu Hause irgendwie eine Woche dann abgeschnitten. So, du hast auch vielleicht kein Telefon, gerade so in der Zeit, wo es halt keine Handys und so gab. Und du warst da einfach.
Mein Gott,
ey. Ja, also ausgeliefert klingt jetzt irgendwie hart, aber es ist ja so ein bisschen so, ne?
Es ist ja so, ja. Also das Einzige ist, also du kannst natürlich versuchen, deinen Leuten um dich rum das zu erzählen, aber mach das mal als Kind. Versteh das erstmal als Kind,
richtig,
was da passiert. Genau. Also es ist ja, boah,
das na,
ist.
Und dann ging es auch dazu, dass teilweise, ja, also Pädophile natürlich dann solche Organisationen nutzen, weil das halt einfach ist für die. Ne, ja, also
klar.
Die gucken halt, wo sind die einfachsten Strukturen, wo können die das machen, was dann dazu geführt hat, dass Pädophile einzelne Boy Scouts Ableger in manchen Städten nur dafür gegründet haben, so, die dann andere Pädophile da reingeholt haben, also ganz, ganz, ganz schlimm.
Das ist jetzt alles erst rausgekommen oder ist die Doku quasi über eine Geschichte, die schon länger
klar ist? Ich weiß nicht genau, also die Doku ist jetzt rausgekommen, 23, das klingt, als wäre das irgendwie vor 1, 2, 3 Jahren vielleicht rausgekommen. Auch, also, man merkt wohl, dass die Leiter sehr, sehr eklig handeln. Also, es gab wohl Akten darüber, was da alles passiert ist, die halt unter Verschluss gehalten wurden, wo keiner dran sollte, auch kein Mitarbeiter. Und als diese Sachen dann publik wurden in der Presse und so, haben wahrscheinlich aus Kalkül die Boy Scouts Insolvenz angemeldet, damit du natürlich keine Schadensersatzzahlung leisten musst, weil wo kein Geld ist, da kannst du natürlich auch nichts auszahlen. Und dann hatten die irgendwie nur eine Frist von einer Woche oder einem Monat bis dahin, die anmelden mussten, dass da was war, sonst wäre das alles verfallen. Also ganz beklopptes, kaputtes System wirklich.
Boah, ey, das kann doch nicht mehr. Warum ist die Welt so kaputt, ey? Kannst du mir das mal erklären? Ich hab Bock mehr langsam, ne?
Ja.
Das ist ja unfassbar. So eine ganz simple Sache, so eine, auch für mich, ich wollte als Kind immer Pfadfinder werden, auch irgendwie. Aber
ich
nur
fand das auch mal cool, ja.
Ja, ich war halt auch auf Zeltlagern, halt mit der Kirche damals. Und aus meiner Sicht ist da nichts passiert. Also, das war alles super chillig bei uns, aber das kannst du natürlich auch nicht verallgemeinern.
Ne? Ja, vor allen Dingen. Also, das kann ja tatsächlich auch in der Gruppe unterschiedlich sein, ne?
Genau.
Also wo der eine halt eine super Erfahrung hat, war dann der andere das Opfer, was völlig traumatisiert aus dem gleichen Lager wiederkommt.
Eben, und das ist dann, also gerade bei Kindern, ne, da hört der Spaß einfach auf. Also dann ist wirklich vorbei. Das ist ja wirklich. Ich bin ein bisschen schockiert gerade, weil ich das echt nicht, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, da geht's. Ich habe auch gesehen, dass es diese Doku gibt. Aber ich dachte, da ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal. Ich weiß gar nicht, selber gar nicht. Ich habe, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht, worum es in der Doku geht. Ich dachte nicht, dass es darum geht. Krass, krass.
Oh, hier steht, ich bin gerade auf Wikipedia, also die bekannt wurde das 2020, da gab es wohl so eine Welle von Klagen. Bis einschließlich November 2020 hatten mehr als 92.000 frühere Mitglieder Klage wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht.
92.000, meine Fresse.
Ja.
Ja, wunderbar. Ja, man kann einfach keinem Menschen mehr über den Weg trauen, habe ich das Gefühl langsam. Das ist ja wirklich absolut.
Ja, oder zumindest dann, also wenn so wirtschaftliches Interesse dem im Weg steht, dass man sagt, nee, also wir arbeiten das jetzt nicht auf, wir sorgen nicht dafür, dass sie geschützt sind, sondern Hauptsache die Finanzen bleiben in Ordnung.
Ja.
Das finde ich halt schlimm, weil man kann ja dafür sorgen, dass das sicher ist, ne? Dass du sagst, okay, kein Erwachsener soll mit einem Kind alleine bleiben. Es gab ja auch keine Prüfungen von irgendwelchen na, wie heißt denn das? Führungszeugnissen, also polizeiliche Führungszeugnisse wurden nicht erfragt. Ne? Also aktiv wirklich nicht. Die haben gesagt, nee, das ist zu teuer und zu aufwendig, das machen wir nicht.
So. Jo, ey, also
kam erwachsene Menschen, die gesagt haben, ja, ich würde gerne diese Gruppe Kinder betreuen. Ja, okay, alles klar. Fertig.
Keine, what the fuck einfach. Es ist, also was soll man dazu sagen? Es ist also unfassbar.
Ja.
Wenn wir jetzt mal über dieses krasse Thema, ist ja zwar schwer, aber ein Stück weit zur Seite stellen, was sagst du denn qualitativ über die Doku als solches? Ist ja auch immer ein ziemliches Thema hier bei uns.
Ja, also war gut gemacht, war sehr interessant, weil der eine Polizist, der da in Funktion war, immer gesagt hat, so ja, also es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann gab es einen, ich glaube, der war Anwalt der Boy Scouts, der sehr beschwichtigend immer geredet hat, ja, so war das gar nicht und wir haben unser Nötigstes getan. Da haben sie ihn wieder eingeblendet und gesagt, so, nee, einen Scheißdreck haben die halt gemacht. ja, und dann halt ein paar der Opfer, die da gezeigt wurden, die sich da zu Wort gemeldet haben. Auch Material so aus der alten Zeit, wo man dann so Versammlungen sieht und wie die Kinder da irgendwie an den Camps teilgenommen haben und so. Ja, also keine Ahnung, ist ein schwieriges Thema. Kann man nicht wirklich bewerten. Aber
krass, aber dass wir da gar nichts von mitgekriegt haben. Also ich habe null gar nichts davon mitgekriegt, ja, von der Sache, ne?
Ja, jetzt haben wir es aber, können wir einen Haken hintersetzen, haben wir gemacht. Ja, letztes
krass. Mal Bescheid. Ja, ich hoffe einfach, dass das langsam auch aufhört, dass solche Themen wirklich passiert sind, ne? Dass sowas immer wieder rauskommt. Also, dass es rauskommt, das ist ja gut, dass es rauskommt. Aber
ja, ich glaube, das einzig Gute an sowas ist, dass es halt hoffentlich dafür sorgt, dass es in Zukunft mehr Maßnahmen, ja, dagegen gibt. Ne? Dass man sagt, ah, guck mal, wir hatten da und da diese Fälle, das will man auf keinen Fall, jetzt leiten wir endlich mal Maßnahmen dafür ein, dass das so sicher ist. Weil im Prinzip ist das ja ein geiles Konzept, so, dass Kinder halt lernen, irgendwie so ein bisschen mit ihrer Umwelt klarzukommen, ne?
Auch ja, klar.
Mit sich selber klarzukommen, Verantwortung.
Zusammenhalt mit der Gruppe, Freunde etc. Genau. Du hast ja
auch
Sachen,
Skills,
die du ja arbeiten kannst, ne?
Also die können auch Feuer machen, die können Zelt aufstellen, die, ja, können Fährten lesen, was bei so einem Land, wo du auch sehr viel so Natur hast, dann hast du manchmal, ja, eine Hütte, dann ist irgendwie 3 Kilometer wieder gar nichts. Ist auch durchaus sinnvoll, sowas zu können.
Das ist einfach traurig. Also ist einfach traurig, dass dann sowas Schönes einfach kaputt gemacht wird durch so eine Scheiße wieder. Ja. Dass sich so solche ekelhaften Menschen dann da so reinzecken und dann so solche Aktionen da durchführen, das geht gar nicht.
Ja, lass uns nicht weiter drüber, nee, reden. Also die Leute, nee, die es gerne noch ausführlicher gucken wollen, die können es gerne machen bei Netflix. Aber ansonsten sollte das an der Stelle damit erstmal gewesen sein. Was hast du denn noch geguckt? Hast du auch irgendwas?
Um Gottes Willen, lass mich jetzt nicht weitermachen, Alter. Du wirst gleich merken, weswegen ich das sage. Das ist ja aber die Spanne an, also das, was ich erzählen will, das ist, also, das wäre jetzt frech, das direkt hinten dran zu hängen.
Ja, komm, dann mache ich mit meinem zweiten weiter.
Ja, mach das mal.
Ich habe mir nämlich einen Film angeguckt, den ich lange auf der Liste hatte, habe gesehen, den gibt's auch bei Netflix gerade, dann habe ich gedacht, komm, guck's mal rein. Aus dem Jahr 1997, Das fünfte Element mit Bruce Willis und Mila Jovovich, okay, habe ich noch nie gesehen.
Ich muss mich gerade krass zurückhalten, nicht zu sagen, ach, den hast du noch nicht gesehen. Ja. Das ist fast so wieder aus mir rausgesprungen irgendwie, aber okay. Ja, ist doch schön, dass du den nachgeholt hast. Ich sag's einfach so.
Dieser Podcast ist als Projekt dafür da, dass ich genau sowas,
ja,
tue.
Ja, ich weiß doch, deswegen halte ich mich ja zurück. So, ich will ja nicht derjenige sein, der immer sagt, ach was, denn hast du noch nicht gesehen oder was?
Aber sag du gerne, was du davon hältst. Ich möchte mal deine Meinung vorher wissen, bevor ich meine,
ja,
sage.
Ich mag den Film tatsächlich, aber ich verstehe den Hype darum nicht. Also es gibt viele Leute, die den Film wirklich als Lieblingsfilm haben und richtig hochhypen und weiß der Geier was und regelmäßig gucken. Das fühle ich nicht so ganz, aber Mila Jovovich und Bruce Willis war es, glaube ich, ne?
Genau.
Das war schon stark. Wasch hat schon Spaß gemacht und war der nicht sogar auch von Luc Besson, der Film?
Ja.
Ich glaube, den hatte ich auch noch mal geguckt, bevor Valerian rauskam. Also der Mann, der hat schon ziemlich coole Visionen gehabt in der Hinsicht und eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Also hat Spaß gemacht, der Film. Jetzt bin ich mal aber gespannt, was du sagst, wenn du schon so fragst.
Ja, ich hatte ein bisschen was anderes erwartet, weil ich eigentlich, okay, einen relativ ernsthaften Film erwartet hatte. Aber der, ja, schon so, also er ist schon sehr überzogen. Also man merkt das in allem, dass es eigentlich immer ein bisschen drüber ist, sei, ja, ja, es vom Acting oder von der Story oder von den Kostümen oder wie auch, oder vom Verhalten einfach, von den Charakteren, das ist alles drüber und da musste ich mich echt erst ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Auch Gary Oldman als Bösewicht Zorg ist ja auch irgendwie sehr drüber und ja, es geht hier um Bruce Willis, der Taxifahrer in der Zukunft, der plötzlich auf Lilo trifft, die irgendwie ein kosmisches Wesen und auch eine Waffe ist. Und dann entsteht daraus so eine Mission, wo eigentlich völlig egal ist, was eigentlich das Missionsziel ist. Es gibt irgendwelche Steine und die müssen irgendwo hin. Und eigentlich ist das alles egal.
Ja, der eigentlich, Weg ist das Ziel am Ende, ne?
Genau, richtig. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen auch um die Welt, die gezeigt wird. Weil das so ein starkes Worldbuilding ist und so viel und detailliert auch, dass ich da echt beeindruckt war, weil du ganz viele Momente hast, die überhaupt nicht notwendig sind für den Film, die aber einfach reingepackt wurden, weil die diese Welt konstruiert haben und gesagt, ja, haben, ey, komm, das zeigen wir. Also so ein bisschen so eine eigene Welt wie Star Wars oder Herr der Ringe oder so, so hast du das hier auch. Also erstmal diese beeindruckenden Bilder am Anfang, wo diese Flugtaxen durch diese Häuserschluchten fliegen. Das allein schon mal geil. Und dann hast du zum Beispiel auch eine Szene, wo einfach so so Technikerpersonal gezeigt wird, wie die so unter so Raumschiffen arbeiten. Einfach, da passiert auch nichts. Aber weil das einfach zeigt, wie diese Welt funktioniert, so ein Tick, so ein Einblick in diese Welt, ist das auch drin. Und ja, von den Kulissen über die Kostüme, über die Bösewichte, dieser Side-Charakter, der diese Radioshow hat und die ganze Zeit Overacting-mäßig daneben rumläuft, der Typ, der mit seinem Snackwagen da bei Bruce Willis ans Fenster geflogen kommt, das fand ich alles schon sehr, sehr interessant anzugucken. Ich muss aber sagen, es ist einfach nicht so ganz meins. Also ich verstehe, dass man den abkultet, weil der echt so ein Kultstatus-Film auch irgendwie ist. Also er wirkt zumindest sehr kultig. Aber er hat mich jetzt einfach mit seinen Stilmitteln nicht so gepeilt. Ist einfach nicht so ganz meins. Ich bin am Ende nur bei einer 6 rausgekommen, steinigt mich nicht.
Okay.
Ja, weil dafür war er mir zu sehr drüber und zu unernst, weißt du?
Ja, ich gucke auch mal eben, was ich gegeben habe damals.
Ja, also er ist mit 7,6 bewertet, das ist schon sehr stark.
Ja, ich habe eine 7 gegeben, okay.
Aber
ja.
Ich glaube, das ist dann auch okay, wenn man sagt, ja, ganz viele haben damit Spaß. Für mich war es jetzt so, für mich war es ganz nett.
Ja, ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Also ich fand es wahrscheinlich einen Ticken besser als du. Aber also ich glaube, richtig abkulten tust du den Film halt, wenn du den 1997 gesehen hast.
Ja,
ne? Das, also ich glaube, dann sah das halt auch alles noch ziemlich krass aus, CGI und weiß der Geier was, ne? Das kommt ja auch noch alles dazu.
Ja. Und ich mal muss was auch sagen, Neues
zu sehen. Ja.
Mila Jovovich in diesem weißen Outfit habe ich jetzt in diversen Dokus und Referenzen tausendmal schon gesehen. Mhm. Das war jetzt auch nichts, was mich jetzt umgehauen hat. Aber wenn man das erste Mal so sieht, dann checke ich auch, dass man sagt, boah, das ist was ganz Neues hier, das ist Kult, das feiere ich richtig.
Iconic. Ja, genau. Und diese Opernsängerin auch, ne? Das ist ja auch so nochmal so eine Szene gewesen. Ja. Die bleibt halt einem auch irgendwie im Gedächtnis. Aber ja, dieses, ich weiß nicht, was Luc Besson damals damit vorhatte, ob der tatsächlich geplante mehr draus zu machen oder
es
ob der
sich einfach. Zumindest so, ja.
Ja, also es war ja bei Valerian dasselbe. Ich glaube, der hatte sich auch ein bisschen mehr von den Zahlen von Valerian erhofft, dass er da noch mehr draus machen kann, aber das ist ja leider nicht so gut gelaufen, obwohl der Film eigentlich okay war. Auch der Film war in Ordnung, also, ne. Aber es fehlt, glaube ich, immer so der, also für mich zumindest so der Ticken mehr, also das Besondere irgendwie fehlte dann vielleicht, ne, und dass man da mehr draus macht, aber manchmal ist es auch einfach besser, es bei einem Film zu belassen und dafür ist er doch gut gelungen, muss ich sagen.
Ich muss aber sagen, er fühlt sich ein bisschen älter an, als er ist, also 97, also er könnte auch so aus den 80ern sein, finde ich, so von den Stilmitteln und von der Optik, ja, so.
Da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen, das ist schon ein bisschen sehr lange her für mich, aber ja. Ich verstehe, was du meinst, ja.
Also ich glaube, wenn er so in den 70ern rausgekommen wäre, dann hätte man gesagt, boah, der war richtig wegweisend. Ja, jetzt hat, okay. Aber der hat natürlich auf sehr vielen aufgebaut. Ne? Also ja. Du hattest schon viel Sci-Fi davor, wo er dann zugreifen konnte.
Kam Blade Runner eigentlich vorher? Blade Runner ist aus den 80ern. Ne?
Genau, also genau, eben da hätte ich ihn eher so gesehen, so in dem Ding. Aber da, also, dieses Overacting ist, das holt mich einfach nicht so ganz ab. Also in so Komödien wie jetzt also ist jetzt sehr überspitzt, aber Idiokratie passt das sehr gut.
Idiokratie?
Ja, Idiocracy.
Wie heißt der? Gibt es einen deutschen Titel davon?
Idiokratie, ja.
Nein.
Ja, so wie Demokratie, Idiokratie.
Ja, nee, ich verstehe das ja. Nee, also das war jetzt keine Kritik an dich. Ich war jetzt einfach die Frage, gibt es wirklich einen deutschen Titel? Ja. Oh nein. Okay, Entschuldigung, red ruhig weiter.
Ja, und da ist es ja sehr krass. Aber in so einem... Ja, ich glaube, er wollte einfach gar nicht ernst sein. Ich hatte was anderes erwartet, aber okay. Ja, ich fand die Figuren ein bisschen zu drüber für meinen Geschmack, aber ist ja Geschmackssache.
Ja, ich glaube, Luc Besson hat in der Hinsicht, glaube ich, auch immer so eine Art Unterhaltungswunsch bei den Filmen. Also, dass es nicht so packe ernst wird, dass es halt eher so mehr auf Humor geht. Mhm. Weil du hast halt so Filme wie Blade Runner, die halt überhaupt nicht lustig sind, in keiner Weise.
Aber ich habe das Gefühl gehabt, das braucht es überhaupt nicht, weil die Welt hätte für mein Empfinden jetzt besser funktioniert, wenn es ernst gewesen wäre. Dann hätte ich es denen noch mehr abgekauft.
Aber kann es vielleicht sein, jetzt mal einfach ins Blaue geraten, weil ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Hat das wieder eine Vorlage, dass vielleicht irgendwie ein Anime war?
Es gibt bestimmt einen Comic.
Oder einen Comic, ja, irgendwie das, also irgendwo muss es ja herkommen, ne?
Warte, ich gucke jetzt mal.
Weil Valerian ist halt auch ein Comic gewesen, eine Comicreihe gewesen, ne? Das ist ja.
Naja. Luc Besson hatte die Idee zu einer solchen Geschichte bereits im Alter von 16 Jahren. Er schrieb zu dieser Zeit seinen ersten Roman zu Das fünfte Element. Also
oder er war da, also er hat auch, ich war ja bei der Premiere von Valerian in Berlin damals und da hat er auch ein bisschen was zu dem Film gesagt. Und ich meine, er hätte irgendwie sowas gesagt, dass er ein Leben lang begleitet hat, der Comic. Es kann sein, dass er natürlich auch krass von Valerian inspiriert wurde. Weil Valerian ist halt auch so bunt und abgedreht. So, also vielleicht nicht ganz so krass, aber mag sein, dass es daher rührt, ne? Das kann natürlich sein.
Kann auch sein, ja. Naja, dann wieder ein Film auf der Liste
abgehakt. Yes. Dass du den noch nicht gesehen hast, Timon.
Irgendwann habe ich alle Filme gesehen, die es gibt.
Ach ja, aber Timon, ich habe auch wieder schöne Sachen mitgebracht hier für uns.
Ja.
Also du weißt, ich bin ein riesengroßer Fan von Jesus. Ich bin ein riesen Jesus-Fan.
Ja.
Und
oh Gott, was kommt denn jetzt?
Ja, bereite dich mal auf das bestmögliche Erlebnis deines Tages vor, auf jeden Fall.
Ja.
Ich war mit meiner Freundin in einem Secondhand-Laden. Du kennst den Secondhand-Laden, wir waren da selber auch schon zu zweit, ne?
Ja.
Ich war bei den Schallplatten, hab ein bisschen gestöbert.
Moment, ist das der, den du mir gezeigt hast letztens?
Ja, letztens ist gut. Wir waren da, glaube ich, kurz nach der Corona-Pandemie, waren wir da mal ein bisschen stöbern.
Ach so, nee, aber als ich bei dir letztens war, hast du mir doch auch einen auf DVD gezeigt. Aber das war was anderes.
Ah, ne? Doch, nee, doch, das stimmt, ich hab dir den ja schon gezeigt, ja. Aber lass mich die Geschichte trotzdem erzählen.
Ja.
Ich bin so am Stöbern. Ich bin zwar am Stöber und auf einmal steht meine Freundin neben mir und hält eine Blu-ray in der Hand. Und auf der Blu-ray steht in Großbuchstaben Jesus Christus Vampirjäger. Ja, also ich kann sowas nicht liegen lassen. So. Also ganz, wenn der Film Jesus Christus Vampirjäger heißt, dann ist das für mich ein Indiz, diesen Film muss ich mir nach Hause nehmen. Und das haben wir auch getan und wir haben den Film auch geguckt.
Du hast mir die DVD oder die Blu-ray gezeigt und erstmal Respekt, dass es der Film geschafft hat, auf Blu-ray zu erscheinen. Überhaupt. Und dann muss man sagen, allein das Cover ist schon Warnung genug, dass man da kommt nur Scheiße.
Wobei, wenn ich das DVD-Cover jetzt auf IMDb sehe, dann bin ich wirklich, das ist ja nochmal eine ganze Ecke härter, muss ich sagen. Also, die IMDb-Beschreibung ist dazu Kung-Fu-Action-Comedy-Horror-Musical about a second coming. Also, dass Jesus nochmal da ist. Also, es trifft ganz gut. Jesus ist eigentlich nie weg gewesen. Jesus ist ja wieder auferstanden und dann ist ja die Bibelende, ne? Ist ja einfach vorbei dann. Mhm. Jesus lebt halt einfach noch und in Amerika lebt er. Mhm. Und dann
noch
halt
oder dann, wieder?
Also wird nicht erklärt, der ist einfach da. Der ist da, auch in seinen alten Klamotten, lange Haare, dreckige Leinenklamotten irgendwie an. Ja, und dann da sind auf einmal Vampire da. Und dann kommt einer und sagt, ey Jesus, helf mal bitte, das sind Vampire. Und dann geht er erstmal zum Friseur, lässt sich die Haare kurz schneiden, den Bart abrasieren. Er sieht halt nicht mehr aus wie Jesus dann. Ist einfach irgendein Typ. Ja, kriegt halt auch andere Klamotten und dann kämpft er gegen die Vampire, ist aber auch gar nicht so gut. Also der ist gar nicht gut in Kung-Fu und so. Also muss man auch einfach sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass Jesus nicht so die Übermacht war, der dann die Vampire einfach vernichtet, weil die Vampire waren schon stark im Vergleich. Und deswegen muss er sich Hilfe holen von einem mexikanischen Wrestler, der aus irgendeinem Grund eine Assistentin hat, der irgendwie 200 Mal an Arsch gegrapscht wird. Und die findet das gut. Glaub mir, dieser Film macht dich fertig. Da passieren so viele Sachen, wo ich mir dachte, was gucken wir hier gerade? Also Jesus Christus Vampirjäger ist, und da vertraut mir, ist auf meinen Top 3 meiner Lieblings-Trash-Filme, ja. Auf Platz 1 ist Nuno Schneider, auf Platz 2 ist The Room, auf Platz 3 ist jetzt Jesus Christus Vampirjäger. Das ist so absurd.
Hier läuft ein Trailer durch, während du das erzählst, auf der IMDb-Seite, und es sieht aus wie so ein Home-Video, was man so selber gemacht hat für YouTube 2008 oder so.
Es ist auch wirklich, also man merkt halt, der Film ist entstanden, weil sehr viele Leute Lust hatten, einen Film zu drehen. Da ist nicht viel Geld geflossen. Da war einfach nur, ey, ich hab eine Kamera zu Hause, komm, ich helf euch. Und ich hab schon mal für Halloween jemanden gruselig geschminkt, komm, ich helf euch. Weißt du, sowas. Ach, ich hab schon, ich hab Lust, im Film irgendwie Vampir zu spielen. Ja, komm, ich helf euch. So ist irgendwie der Film irgendwie entstanden. Und es ist einfach, es ist herrlich. Es ist so absoluter Trash, so komplett fertig. Allein, ich meine, klar, das ist Jesus Christus, der gegen Vampire kämpft. Also klar. Bescheuerter geht's wirklich nicht. Und eine gute Nachricht für euch, man kann sich den komplett auf YouTube reinziehen. Der ist komplett auch auf YouTube hochgeladen. Also geil, die 3 Euro hätte ich mir theoretisch sparen können. Aber ist auch einfach schön, dass er bei mir in der Sammlung ist. Also wenn ihr Bock auf Jesus Christus Vampirjäger habt, dann gönnt euch YouTube. Ich weiß gar nicht, ob der da auch auf Deutsch ist. Geil. Aber Ja, das ist
Ich sehe zwei Szenen, finde ich sehr geil. Einmal, als Jesus Moped fährt. Das finde ich richtig stark. Und als Jesus gegen wahrscheinlich einen Vampir kämpft und ihn mit einer Kopfnuss gegen die Brust fertig macht.
Ja, das ist einfach gut choreografiert. Das geht auch immer abwechselnd. Also in der einen Szene kämpfen die gegen Vampire. Dann sind die auf einmal in so einer Bar. Ja. Und das ist eine Karaoke-Night oder nee, das ist ein Konzert. Und Jesus fängt dann auch auf einmal an zu singen. Der stellt sich auf die Bühne und singt. Dann schickt er den Schlagzeuger weg. Dann spielt er auf einmal Schlagzeug. Und dann greifen die Vampire wieder an, weil er merkt, im Spiegel sieht man überhaupt gar kein Publikum. Ja. Das sind alles Vampire, die gerade zugucken. Und dann nimmt er einfach einen Drumstick und wirft den auf einen Vampir und er sticht ihn damit.
Und warum, warum ist jetzt der Wrestler auch dabei?
Ja, er braucht halt Hilfe. Und er hat einen alten Freund und das ist der Wrestler.
Also irgendwann hat er mal einen Wrestler kennengelernt und das ist sein Kumpel jetzt und der hilft ihm dann wieder.
Also so ausführlich haben die sich das, glaube ich, nicht durchdacht. Das ist einfach ein Freund von Jesus, der Wrestler. Und der ist aber auch super berühmt. Das heißt, Jesus wird zur Seite geschoben, damit die ein Autogramm von dem Wrestler kriegen und so. Es wird dann auch ganz deutlich gezeigt, dass Jesus schon gar keine, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, aber da gibt's ja auch gar keine Mühe mehr. Also Jesus ist irgendwie auch sehr verbraucht mittlerweile und was soll ich dazu sagen?
Aber also die haben das wirklich mit dem Camcorder gefilmt, oder?
Ja, ich glaube schon, ja. Ja, aber absolute Trash-Empfehlung. Also wir hatten eine Menge Spaß. Also das ist halt mal ein wirklicher Trash-Film und nicht so ein, ey, wir produzieren jetzt mal einen Trash-Film, damit wir das als Trash-Film verkaufen können. Deswegen sehr, sehr großartig.
Aber geil, dass er es dann wirklich geschafft hat, irgendwie auf DVD Blu-ray zu erscheinen und irgendwie den Weg zu dir gefunden hat. Ja.
Da sind sogar Extras auf der Blu-ray drauf.
Oh, geil!
So. Und dann treffen die sich nach, ich glaube, der ist von 2001 der Film und 2009 treffen die sich nochmal alle in einer Bowlingbahn und werden dann nochmal alle interviewt. Warum auch immer in einer Bowlingbahn, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber naja, das ist die Saat des Grauens kehrt zurück, Alien 2. Irgendwas scheint da mit Bowlingbahnen und Trashfilm irgendwie zu sein. Ich weiß es auch nicht, ob die günstig zu mieten sind oder so als Location.
Wahrscheinlich wirklich. Ja, muss ja. Muss ja. Tja. Oder in so einer Soccerhalle einfach. Nee, ja. Aber ich habe völlig vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin komplett raus, ich weiß es nicht mehr.
Ist okay. Das ist ja eine überraschende Wendung gewesen, jetzt der Film.
Ja, ich würde mal gerne wissen, was die jetzt alle beruflich machen. Ob die irgendwas noch mit Film zu tun haben oder einfach, weiß ich nicht, dann sind die Busfahrer und Koch und
Da musst du die Extras angucken. Also der Regisseur des Films, der macht auf jeden Fall noch Filme. Der hat auch vorher schon Filme gemacht. Also der ist der hat, glaube ich, dieses Jahr sogar noch einen neuen Film rausgebracht.
Moment, das können wir doch hier bei MDB gucken,
nach
oder?
Nach einer längeren Pause. Also Lee, wie heißt der, DeMarbay? Ja. Der hat hier 2023 hat der Enter the Drag Dragon gemacht.
Das klingt Also der ist mit 7,6 erstaunlicherweise. Okay, er hat auch nur 39 Bewertungen.
Eben, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also so viele Bewertungen hat er jetzt nicht.
Aber alle anderen 4,4, 3,5, 3,6, dann einer 7,0.
Man merkt halt, die haben halt einfach Spaß gehabt beim Filmdrehen so. Und das ist halt kein Film, also wenn du Jesus Christus Vampirjäger anmachst, dann erwartest du keinen Blockbuster. Dann erwartest du genau das. Und ich habe lieber einen Film, wo eine Menge Herz drin steckt, wo sich alle Mühe gegeben haben, wo man am Ende sagt, ey, cool. Der hat mich total, und das muss ich auch nochmal sagen, das hat mich total erinnert an, hast du The Office gesehen? Mhm. Es gibt eine Folge, oder es gibt so eine wiederkehrende Sache, dass der Chef, wie heißt er nochmal? Steve Carell, wie heißt er? Ist ja egal. Steve Carells Charakter hat halt so einen Spionagefilm immer gedreht. So mit seinen Mitarbeitern. Da haben die so einen Spionagefilm gedreht und dann über Jahre hinweg und dann war er irgendwann fertig und dann hat er sich geschämt, weil alle gelacht haben, als sie den geguckt haben und so. Und genau daran hat mich das erinnert. Das ist, glaube ich, genau dieselbe Situation. Einfach so ein Haufen Leute, die sagen, ey, lass mal einen Film drehen. Und dann macht der Film auch Spaß. So. Dann quälst du dich da auch nicht durch oder irgendwas. Und es ist halt einfach, ich habe mich jetzt dazu entschieden zu sagen, Trash-Filme bewerte ich jetzt so. Bei einer 5 ist das für mich ein sehr guter Trash-Film, wenn ich dem Film eine 5 gebe. Weil eine 10 macht keinen Sinn. Aber für mich ist eine 5 ein sehr guter Trash-Film. Und ja, okay. Den hat er gekriegt. Den hat er auf jeden Fall gekriegt.
Ja, krass. Ich habe mich durch die anderen oder seine Fotos mal so ein bisschen geklickt. Es sieht eigentlich aus, als würde er das einfach hobbymäßig machen. Aber Ich weiß es nicht genau.
Ja, solange er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, warum nicht, ne? Dann machst du halt Trash-Filme einfach. Wenig Budget, musst du nur erfinderisch sein. Musst du nur ein bisschen ein paar Ideen haben, die gut
aber laufen. Aber dafür haben die zu teure Kameras. Also da filmst du nicht mit so einer dicken Red-Kamera. Aber ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja. Naja, ja. Wie auch immer. Aber ich habe mir auch noch einen anderen Film angeguckt, wo ich auch dachte, das wird vielleicht ein Trash-Film. Bei dem, ja. Was wir so vorher alle hatten.
Ja.
Ich habe mich mal wieder in die Höhle des Löwen gewagt und mir den neuen Disney-Film angeguckt, Elemental.
Oh, ja.
Nachdem wir ja jetzt einige tolle Disney-Filme hatten, wo wir, glaube ich, alle sagen gemeinsam, das war nix, dachte ich mir, okay, Disney, Pixar, Elemental, interessante Idee. Geht halt ähnlich wie bei Zoomania oder Zootopia um eine Stadt, in der halt die Elemente, ne, also alle die Elemente leben halt, ne, Wasser, Feuer, Erde, Luft, ne, das sind halt lebende Wesen, die dann da zusammenleben und dachte ich, ist ein interessantes Konzept, könnte man sich mal reinziehen und in dem Film geht's tatsächlich um genau das, also ich habe oft über Zoomania, Zootopia, bescheuert, dass es das überhaupt wieder zwei verschiedene Namen gibt, aber sei es drum, nachgedacht, ne, weil da schon sehr viele Parallelen da sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, tatsächlich haben die einen Aspekt damit reingebracht, den ich sehr spannend fand, weil die Feuerwesen sind im Prinzip, wie soll ich das am besten erklären? Der Film beginnt, wo die Eltern von der von dem Hauptcharakter, ne, von dem weiblichen Hauptcharakter, einreisen.
Der weibliche Hauptcharakter ist Feuer, ne?
Genau, der weibliche Hauptcharakter ist ein Feuerelementar und die reisen quasi ein in das Land aus der Feuerwelt. Es gibt verschiedene Feuerländer und Wasserländer und whatever. Und die reisen da jetzt ein und sind halt Einwanderer. Mhm. Und dann kommt ein Zeitsprung und man sieht, okay, die sind nicht in der Stadt, die sind außerhalb der Stadt. Das heißt, die leben in einem Ghetto außerhalb dieser großen Stadt, wo Luft, Wasser und Erde gemeinsam leben, weil Feuer ist vielleicht so gefährlich, Feuer passt sich da überhaupt nicht an, Feuer ist was Besonderes anderes und so weiter. Und ich fand diesen Aspekt, dieser Einwanderungsaspekt, gerade weil auch der Regisseur Peter Sun heißt er, glaube ich, der hat auch Eltern, die halt nach Amerika gekommen sind und eingewandert sind. Und er hat im Prinzip die Geschichte seiner Familie da irgendwie mit einfließen lassen. Und das waren dann halt sehr viele verschiedene Aspekte, also viel aus der afroamerikanischen Geschichte, viel aus der asiatischen Geschichte, mexikanische Geschichte etc. Also du hast halt viele Aspekte gehabt, die dieses ich komme nicht aus Amerika, ich wandere ein und ich werde anders behandelt als die anderen. Das ist ein Aspekt in dem Film gewesen, den ich sehr, sehr mochte. Aber am Ende hat er auch nicht viel Neues erzählt.
Ja, okay.
Also du hattest halt eine Love Story zwischen diesem Wasserelementar und dem Feuerelementar und wer hätte es gedacht, am Ende kommen sie dann zusammen und das halt ganz besonders, weil es innerhalb dieser ganzen Geschichte niemals Elementare gab, die eine andere Art von Elementar irgendwie gedatet haben. Also immer nur Erdelementar mit Erdelementar, Wasserelementar mit Wasserelementar, Feuerelementar mit Feuerelementar. Und die sind jetzt die ersten gewesen, die irgendwie gesagt haben, komm, irgendwie finde ich dich toll. Das halt auch nochmal, also so ein bisschen so dieser Romeo und Julia Westside Story Aspekt mit noch mit drin gehabt, ne? Wie gesagt, viele süße kleine Ideen, also viele Spielereien mit, ich bin Feuerelementar, du bist ein Wasserelementar, jetzt kochst du auf einmal oder sowas, ne? Also schöne Gags mit drin, aber irgendwie hat mir da am Ende auch wieder was gefehlt. Also so das alte Pixar-Feeling ist es leider dann auch wieder nicht, aber trotzdem ein Film, den man sich auf jeden Fall mal reinziehen kann, muss ich sagen.
Es klingt, also ich klinge mich gerade so durch, ich finde, es sieht schön aus an sich, ja. Auch sehr bunt, ne? Weil ja jedes Element irgendwie seine Farbe so mit reinbringt. Es genau. Wirkt aber so ein bisschen generisch, also das ist ja mal der Pixar-Joke, so, ja, was ist, wenn
ja.
Küchenutensilien leben? Was ist, wenn Pflanzen leben? Was ist, wenn Autos leben? Was ist, wenn Flugzeuge leben? Ne? Plötzlich gibt's Cars und Planes. Und das ist ja auch so, was ist, wenn Elemente leben? Und dann hast du natürlich die ganzen Jokes, die du damit machen kannst, aber dann muss ja irgendwie mehr dazu kommen.
Richtig.
Und also das, was du erzählt hast von der Story, habe ich mir genauso gedacht. Und wenn ich da halt sitze und mir zwei Stunden genau das angucke, was ich erwartet habe, denke ich mir am Ende auch so, ja, das
nett.
War zu erwarten.
War nett. Also ich sag mal, für Kids ist das, glaube ich, ganz wichtig, weil da tolle tolle ja, Dingelingeling auf dem Handy. Tolle Werte übermittelt werden, sagen wir es mal so. Da werden schöne Werte übermittelt, ne? Und wenn das ein Kind guckt und so weiter, dann wirst du ohne großen Hammer, hier behandle alle gleich, sondern du lernst es als Kind dann einfach sehr indirekt noch mit. Ne? Das heißt, akzeptiere jeden, wie er ist und so weiter und so weiter. Das ist halt eine schöne Sache. Aber es fehlt einfach, wenn ich zurückdenke, was für Pixar-Filme wir hatten, Alter. Wir hatten Toy Story, wir hatten Monster AG. Also allein die Charaktere haben den Film schon geprägt. So. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Du hast einen männlichen Hauptcharakter, der die ganze Zeit nur heult, weil er ein Wasserelementar ist. Haha, witzig, das ist am dritten Mal heulen auch nicht mehr lustig, weißt du. Du hast einen Feuerelementar, die immer sehr wütend wird. Was soll man dazu noch sagen? So. No. Also, da hat wieder was gefehlt. Und es ist schon deutlich besser als die letzten Disney-Filme. Gerade hier, wie hieß der, Strange World, also das war ja gar nichts.
Der lief auch ganz unterm Radar, ne? Also ich glaube, der hat auch wirklich nichts an Einspielen gehabt, weil einfach keiner den geguckt hat.
Ja, da war es ja auch einfach null subtil, ne? Also das war halt gut gemeint, aber absolut beschissen umgesetzt, diese ganze Geschichte. Das haben wir ja aber auch schon mal durchgekaut. Aber ja, wie gesagt, besser als das, wenn sie sich jetzt wieder steigern, ne, ist auf jeden Fall die richtige Richtung, in der sie arbeiten. Und es ist am Ende auch Pixar und nicht Disney gewesen, ne? Also ist auch nochmal eine andere Marke, aber für einen Pixar-Film war der auch schon nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, was war der letzte Pixar-Film? Weißt du das noch?
Ich hab gerade überhaupt mal geguckt nach einer Liste. Lightyear.
Oh, ja, okay. Ja, okay, also.
Also wir haben, genau, wir hatten jetzt Elemental, Lightyear, Rot, Luca, Soul, Onward.
Ach du meine Güte.
Und davor war Toy Story 4, Die Unglaublichen 2, Coco.
Puh, okay.
Aber also, Coco ist jetzt auch 2017, ne?
Ja. Also ich würde Elemental wahrscheinlich auf eine Stufe mit Onward stellen.
Aber Onward mochte ich eigentlich. Onward fand ich eigentlich richtig cool.
Ja, genau. Onward mochte ich auch. Deswegen, also, aber da, auch da hat mir was gefehlt. So, für mich war das so, ich schwenke bei Elemental immer noch zwischen einer 6 und einer 7. Aktuell sind eine 6, weil ich muss sagen, ich jetzt sind ein paar Tage vergangen, wo ich den Film gesehen habe und irgendwie ist er mir auch nicht gut im Gedächtnis geblieben. Ne? Also, wie gesagt, dieser Aspekt, die ich gerade erzählt hatte, die sind da, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr erzählen, wann, wie, was passiert in dem Film, weil das mir auch am Ende scheißegal war, wenn ich ehrlich bin.
Es fühlt sich aber auch nicht mehr wie ein Pixar- oder wie ein Disney-Film an. Ne? Es fühlt sich einfach an wie irgendein Studio, was Animationsfilme macht und dann gibt's einen Film davon.
Ja, leider. Also dieser alte Zauber ist einfach aktuell nicht da, ne?
Ja, vor allen Dingen beim 100-jährigen Jubiläum. Also irgendwie müssen die sich mal raffen.
Ja, stimmt. Apropos, da kann man auch noch mal lobend erwähnen, es gibt einen Kurzfilm. Ich hab's mir abgespeichert hier. Once Upon a Studio. Der geht nur 9 Minuten. Ne? Da sind so noch mal gefühlt alle Disney-Charaktere aus den 100 Jahren irgendwie zusammen und machen Gruppenfoto und so weiter und dann passieren da halt so ein paar blödsinnige Sachen, aber da sind ohne Ende Easter Eggs versteckt und fand ich auch cool, ob es das jetzt ist, so dass man sagt, okay, wir werden jetzt 100 Jahre alt als Disney, das ist jetzt das, was wir rausbringen dafür, weiß ich auch nicht.
Okay. Ja.
Wish kommt ja noch im November, der neue Disney-Film, da bin ich auch mal gespannt. Also,
ich habe gerade gesehen hier, 2015 gab es einen Pixar-Film, Arlo und Spot. Ja. Ich habe noch nie davon was gehört.
Gesehen habe ich den auch noch nicht, aber ich wusste, dass der existiert zumindest.
Zwischen Alles steht Kopf und Findet Dory, noch nie.
Ja, das ist halt die Marketingmaschine, ne? Bei manchen Filmen wissen die, der wird richtig ballern und bei manchen wie Elemental auch. Auch da lief das Marketing scheiße. Der war ja auch kurz, der war ja nicht lange im Kino jetzt, wenn wir mal ehrlich sind.
Ne? Ich weiß auch nicht, sehen die anders aus? Ich habe das Gefühl, also so, oder war das einfach unsere Zeit? Aber Findet Nemo war doch irgendwie zauberhafter, oder?
Ja. Auch ich sag's halt immer, das Worldbuilding ist einfach das.
Ja, ja.
Und bei Elemental hat's das Gefühl, die haben einfach alle Tiere gegen Elemente ausgetauscht und haben einfach Zoomania gemacht, weißt du? Du hattest bei Strange World, haben sie es versucht, da war es aber komplett bescheuert, einfach von Worldbuilding und von der Story. Also diese Entdeckergeschichte, ne, dieses mit diesem Indiana Jones Feeling noch mit drin, fand ich cool, den Ansatz, aber auch wieder völlig versaut. Ja, keine Ahnung, was da bei Disney abgeht. Das nervt mich selber. Ich will wieder 10 vergeben. Ich will die 10 wieder droppen hier, weißt du? Das fehlt mir einfach.
Und die haben ja, also die konnten es ja auch. Also, wie viele gute Jokes auch einfach Findet Nemo hatte. Ne?
Ja, total.
Also, da war, oder Dory allein als Charakter.
Findet Dory war auch fantastisch. Das war auch eine tolle Fortsetzung.
Ja, was ich auch immer wieder lese, ist, wer eigentlich ein richtiges Meisterwerk war Ratatouille. Und ich glaube, je älter ich werde, desto besser finde ich den eigentlich. Dieses Paris, dieses jeder kann kochen und die Ratte, die eigentlich diesen Traum hat mit diesem unfähigen Koch da und diese Symbiose dann. Richtig, richtig schöner Film.
Ja,
der hatte richtig Herz. Du hast richtig, du fandst es einfach schön, in diesem Film zu sein.
Ja. Ja, ich will jetzt keinem direkt die Schuld geben, aber es könnte auch einfach sein, dass die neue Generation übernommen hat, weißt du?
Dass
die Leute, die damals die Filme gemacht haben, jetzt so langsam Richtung Rente gehen und jetzt die neue Generation übernimmt und die gezwungen, also es fühlt sich immer so an, als würde die Qualität des Films unter den Themen leiden, die Disney damit einbringt.
Das dachte ich mir auch. Also die Themen waren ja immer schon da, aber sehr viel subtiler.
Richtig. Und das war jetzt bei Elemental auch wieder der Fall. Nicht ganz so subtil wie früher, aber auf jeden Fall subtil. Also das heißt, wie gesagt, sie gehen den richtigen Weg, sie gehen in die richtige Richtung. Aber, und ich find's auch gut, ne, müssen wir alle, und du ja genauso, wir find's ja gut, dass solche Themen behandelt werden, ne, wie bei Strange World mit Homosexualität und so weiter, jetzt hier mit dem Rassismus bei Elemental etc. pp. Es ist gut, dass solche Themen in solche Filme kommen, aber das wurde früher deutlich besser gemacht. Also das ist einfach so, ich habe keine Ahnung, wie ich's machen soll, dann mach ich's einfach irgendwie und dann ist der Film einfach scheiße, ja, dann hilft das auch nicht.
Ich glaube, es ist blöd, wenn die Prämisse zuerst da, also die Message zuerst da ist und du dir dann überlegst, ja, wie können wir das am besten verpacken? So, sondern du hast erst eine gute Geschichte und dann kannst du so Elemente einweben, die ja dann auch viel besser wirken. Also wenn du die Story geil findest, aus dem Film kommst und dir denkst, ach guck mal, das eine Element, ja stimmt, so kann man es auch sehen, dann ist es ja viel geiler, als wenn du die ganze Zeit denkst, ach guck mal, ja, das wollt ihr mir sagen, alles klar.
Aber ich habe viele Fragen auch bei Elemental. Zum Beispiel, wieso sind die Wolken, die Luftwesen Wolken? Weil eigentlich entsteht doch eine Wolke, wenn jetzt zum Beispiel ein Dampf, Wasser und ein Feuerelementar irgendwie sich vergnügen miteinander dann am Ende, oder?
Stimmt, ja.
Oder Wasserelementare schwimmen in Wasser. Ist das Wasser, in dem die schwimmen, sind das dann tote Wasserelementare?
Das ist wie wenn du fragst, was die bei Pokémon eigentlich immer so alles essen an Tieren.
Ja, genau. Zum Beispiel die Feuerelementare essen Holz. Wo kommt das Holz denn her? Vielleicht von den Erdelementaren? Essen die vielleicht die Erdelementare auf? Naja,
lass uns weitermachen. Wir sind schon wieder viel zu lang. Wir haben noch einiges vor uns.
Also das heißt, wenn ihr den Film euren Kindern zeigt, macht euch auf Fragen gefasst.
Ja, könnte sein. Ja, das stimmt.
Ja, wir überziehen heute mal wieder maßlos, aber fühlt sich das richtig an, oder nicht?
Ja.
Es fühlt sich richtig an, ja.
Kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie, damit wir ein bisschen Progress machen.
Darf ich?
Gerne.
Der 42er der Woche. Woche.
Richtig. Woche. Wir waren letzte Woche bei Folge 80, das heißt, es war mal wieder Zeit für ein Q&A und ihr habt uns zwei Fragen gestellt. Vielen Dank. Hast du irgendwie eine Frage, mit der du einsteigen möchtest?
Ja, ich hatte eine Frage, die fand ich sehr spannend, weil die mal so ganz fernab von allem ist. Nämlich von Impulsion. Vielen Dank. Unabhängig von der Platzierung, bei der ihr aktuell seid, wie viele Filme auf der IMDb Top 250 Liste habt ihr gesehen? Kann man ja nachsehen, wenn man IMDb nutzt, steht da ja die Zahl. Ich bin aktuell bei 149 von 250, schreibt er. So, dann müssen wir jetzt mal hier, machen wir jetzt mal Schwanzvergleich.
Du hast auf jeden Fall mehr. Ich habe nämlich gerade mich extra eingeloggt am PC. Ich glaube, man kann es nur am PC gucken.
Ja.
Ich habe 135 geguckt. Ich bin bei 54% gerade.
Okay, dann habe ich den Schwanzvergleich wirklich gewonnen. Ich habe 159.
Na, guck mal. Aber auch nicht so viel mehr, wie ich gedacht hatte.
Nee, also mir fehlen einige, gerade die nächsten Teile. Ne? Also jetzt den heutigen Film hatte ich noch nicht gesehen und die nächsten 3-4 Filme habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Und wir haben ja auch noch einiges vor uns, ne? So ist es nicht. Aber das dazu. 159 Filme habe ich gesehen. Du hast, was waren das, 135?
135, genau. Aber ich habe zum Beispiel auch hier die Herr der Ringe ausgeklammert. Die wollte ich einmal noch mal gucken, bevor ich die bewerte.
Ach, die hast du wieder rausgenommen, die Bewertung, oder was?
Und zwei glorreiche Halunken habe ich auch immer noch nicht bewertet.
Wieso das denn nicht, Timon? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt damals. Wir haben da ja doch ausführlich drüber geredet.
Aber wenn da am Ende eine 100% steht, dann
boah, ja, das wird eine Genugtuung, oder? Wenn wir da 250 von 250 stehen haben, das wird schon gut. Und das wird irgendwann passieren. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, ja.
Ich glaube auch. Ja, cool. Aber wie viel hatte er? Er hatte 149. Guck mal, da liegt er ja knapp in der Mitte bei uns.
Genau, so 10 weniger als ich. Da musst du noch ein bisschen arbeiten an dir.
Aber ich find 135 schon ganz gut. Ich habe da auch eigentlich nicht so einen Überblick. Warte mal, wo ist das denn hier, meine Bewertung? Ich hatte aber gesehen, und ich bewerte nicht alle, also irgendwelche, ich weiß nicht, ob ich alle Harry Potter bewertet habe oder alte Pixar, alte Disney-Filme oder sowas. Aber ich habe jetzt hier 496 Filme bewertet, das finde ich für mich schon gut.
Insgesamt?
Ja. Du hast bestimmt 1200.
Nee, 1647.
Boah, guck mal, uff.
ich arbeite mit großen Schritten auf die 2000 hin. Und irgendwie fühlt sich das auch immer noch nicht nach genug an, irgendwie für mich.
Ja, und ich bin bald mal bei meinen.
Ja, aber du, wie gesagt, du musst auch mal die ganzen Sachen bewerten, die du, weißt du, du hast ja schon mehrmals gesagt, dass du da irgendwie gefühlt 1000 Filme noch gar nicht bewertet hast.
Ja, zum Beispiel hier, als ich die Frage durchgegangen bin, habe ich gesehen, dass ich Aladdin den ersten noch gar nicht bewertet hatte.
Ja, also da hast du ja auf jeden Fall mehr als das, was du gerade gesagt hattest. Das ist ja, musst du mal nachholen. Ich habe mir ganz dolle Mühe gegeben, alles nochmal einzupflegen hier. Wobei mir auch immer mal wieder ein Film entgegenkommt, den ich noch vergessen hatte oder so.
Paul Müller 5 schreibt, welcher ist eurer Meinung nach der beste Streaming-Anbieter? Finde ich ganz, ganz schwer.
Also, wenn man jetzt rein objektiv schaut, würde ich fast schon sagen Apple TV Plus. Ah, okay, ganz ehrlich. Klar. Qualitativ liefern die eigentlich fast durchgehend konsequent gut ab. Aber halt nicht so viel wie die anderen. Die arbeiten jetzt aber auch mehr mit eigenproduzierten Sachen. Also ich glaube, die haben die überhaupt irgendwelche lizenzierten Sachen? Weiß ich gerade gar nicht auswendig. Und das spricht mich halt schon an. Das ist halt eher, ich habe nämlich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, welchen Streaming-Anbieter behalte ich, weil Netflix wird schon wieder teurer. Und dann denke ich mir, jetzt komm, leck mich am Arsch, ganz ehrlich. Also ich meine, klar brauchen wir für den Podcast hier viel, aber das ist halt, also ich bin schon bei knapp 20 Euro im Monat. Und da kommt, also ich gucke jetzt nicht viel mehr Netflix als andere Streaming-Dienste. Also ich würde jetzt auf Apple TV Plus gehen aktuell. Was hast du so im Kopf?
Ich fand's auch ganz schwer, weil ich immer aus zwei Aspekten bewerte. Zum einen inhaltlich und zum einen technisch. Und ich finde, technisch klappt's eigentlich am besten bei Netflix. Also da finde ich den Player einfach am besten. Ja. Inhaltlich überzeugen die mich gar nicht mehr. Also mit ganz vielen Eigenproduktionen kannst du mir sofort weggehen. Ich glaube, weil ich inhaltlich eigentlich immer frei sein möchte, bin ich bei Amazon Prime, auch wenn das ein Hot Take ist, weil viele den richtig blöd finden. Aber ich habe das viel lieber, dass ich dann sage, guck mal, ich möchte den gucken, ich gebe 2 Euro aus und dann gucke ich den und dann habe ich es auch, weil dann gebe ich im Monat vielleicht 8 Euro aus für die 4 Filme, die ich gucken möchte.
Also quasi Prime Video. Oder ist das nicht nochmal extra Amazon Video?
Prime Video.
Also Amazon allgemein, weil das Gekaufte und das Prime-Ding, das ist, glaube ich, auch nochmal getrennt oder was, ne? Das
ja,
ist
ja, irgendwie so, genau.
Ja,
und dann spare ich mir halt die 15 Euro hier und die 13 Euro da und dann habe ich es lieber so. Wenn ich jetzt nur noch einen nehmen müsste und ein paar Eigenproduktionen wie The Boys oder hier die Discounter oder auch, wie hieß der denn, dieser
Last One Laughing fällt mir auch gerade ein, ne? Das ist auch eine starke Sache, die sie da rausgeballert haben. Aber welchen Superfilm meinst du?
Es gab so eine Serie, so animiert mit Superhelden. Oh, die war auch echt gut.
Scheiße, Superhelden? Jetzt bin ich hier
mit dem raus. Oh Gott, jetzt muss ich richtig stöbern. Ich weiß, ich reich das nach, red mal weiter.
Ja, egal. Also bei Prime muss ich dir ganz ehrlich recht geben, da habe ich einiges mittlerweile gefunden, weil Marvelous Mrs. Maisel hatte ich ja letztens drüber geredet, fand ich stark. Ich guck gerade The Handmaid's Tale, Handmaid's Tale. Ich bin noch nicht ganz drin, aber irgendwie auch ziemlich cool. Also ich komme da mit, also tatsächlich haben die sich ziemlich gemausert in der letzten Zeit. Dadurch, dass du halt auch neue Sachen und dann, ich meine, klar, musst du nochmal extra Geld zahlen, aber dann hast du auch noch dieses Freebie, da hast du, glaube ich, dich mehr mit beschäftigt, ne? Also da habe ich noch gar nicht reingeguckt.
Nee, auch nicht.
Nee, du hattest, glaube ich, mal irgendwann erzählt, dass du mal bei Amazon einen Film mit Werbung geguckt hast. Und
das war durch Zufall. Also, wenn du nach dem Film gesucht hast, dann wurde er halt irgendwie, oder der angezeigt wurde, dann wurde er dir halt so angezeigt und dann wurde gesagt, ja, du kannst den halt gucken und zwischendrin kommt Werbung.
Ja, aber dadurch, dass hier schon mir hier bei Freebie Praxis Dr. Hasenbein und 00 Schneider 2 angezeigt wird, ist das schon mal für mich absolut ein Daumen hoch. Ja, ich denke, damit können wir konform. Wir können uns aber darauf einigen, dass es auf jeden Fall nicht Netflix ist. Also die
lutschen inhaltlich, absolut. Ja. Invincible, so, jetzt habe ich's. Das
ist die Serie, die du gerade meintest, oder was?
Genau, die ist auch
Invincible.
Tatsächlich sehr gut bewertet bei IMDb.
Okay. Keine Ahnung, Mann. Das kenne ich überhaupt nicht.
Guck mal, 8,7.
Boah, aber das ist auch für mich so. Ich habe auch nie diese Marvel oder DC Zeichentrick-Dinger gesehen. Ne?
Das gibt aber ja, es ist blutig. Also das ist, ich weiß nicht, aber 18 wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ab 16 müsste es sein.
Ja, ich bin ein bisschen übersättigt, gerade was Superhelden angeht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann gönnt euch.
Ja. Und ich glaube, Amazon könnte es besser machen, wenn der Player geiler wird.
Ja.
Und ich finde es ein bisschen umständlich, weil die haben manchmal auch so geile frühe Releases von Kinofilmen, die du dann kaufen musst, ne, also dann läuft halt irgendwie der neueste Kinofilm, der halt irgendwie vor 3 Wochen im Kino war, dann da als Heimkinopremiere, dann musst du halt irgendwie 12 Euro zahlen, wenn du dich mit 3, 4 Kollegen hinsetzt, dann geht das wieder.
Dann geht's, ja klar.
Aber es ist mega, es ist unsortiert.
Das also ja,
es gibt keine also es gibt nicht die Kategorie Heimkinopremieren. Ich möchte das sehen, ich möchte alle sehen, die ich gerne jetzt hier gucken kann, weil manchmal kriege ich es halt nicht hin, ins Kino zu gehen.
Er steht jetzt zum Beispiel aktuell angesagte Filme, ne? Da hast du ja so, oh, Asteroid City zum Beispiel, könnt ihr euch jetzt zu Hause angucken. Ja,
genau.
14 Euro.
Ja. Und ich glaube, da wird es auch mehr hingehen, weil manche Leute, die Filme gerne mögen, die haben aber keinen Bock, dann irgendwie in diesem vollen Kettenkinosaal zu sitzen und 18 Euro für Popcorn auszugeben. Die sagen, ich will einfach den Film gucken und dann.
Originalton, geht den Originalton.
Kann man den halt früher gucken. Ja, also zwiegespalten, aber es tut sich gerade ein bisschen was. Vielleicht, hoffentlich wird es besser und nicht schlechter.
Ja, allgemein diese ganze Streaming-Service-Geschichte geht mir auch langsam wirklich hart auf die Eier, ne? Da wird ja auch nicht weniger, was da passiert, aber naja. Wir haben hier Säbelzahnkaninchen schreibt, bei welchem Film ist es euch in Anführungszeichen peinlich, dass ihr den gut fandet? Zum Beispiel Trashfilm, kitschiger Liebesfilm, etc.
Also, ja, peinlich ist eigentlich doof, weil wenn man den Film gesehen hat, ist es, glaube ich, gar nicht mehr so. Aber er hat immer so ein Image. Ich fand Brokeback Mountain echt richtig gut.
Ja, das hast schon öfter erzählt. Ich habe den bis heute noch nicht gesehen, ne?
Ja, jetzt hast du ihn wahrscheinlich viel zu überhyped.
Ja, wahrscheinlich.
Was, du hast ihn noch nicht gesehen? Was?
Hey, halt dich zurück jetzt. Ich habe mich auch gerade zurückgehalten. Nee, also das weiß ich nicht. Das ist, das hat mich nie wirklich angesprochen, das Thema. Ich bin sowieso kein Fan von Liebesfilmen und deswegen habe ich den nie geguckt. Aber wenn du sagst, der ist absolut fantastisch.
Ja, der hat 3 Oscars gewonnen, ne? Ich habe dem eine 8 gegeben.
Krass. Okay, ja, kommt der auf unserer Liste noch? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht. Aber, Also, der ist halt sehr klischeebehaftet, ne? Wegen dem Thema Homosexualität. Aber So, wenn man sich drauf einlässt, finde ich, hat der das richtig gut rübergebracht.
Also, mich stört das Thema stört mich nicht. Ich mag halt einfach keine Liebesfilme. Das ist mir völlig egal, was für ein Geschlecht die Leute haben. Der
fühlt sich auch nicht an wie so ein klassischer Liebesfilm.
Ja, okay. Ich befürchte halt den ultimativen Schnulzen-Scheiß.
Nein,
da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ich fand den nicht schnulzig.
Nee?
Nee.
Okay. Ja, gut, vielleicht.
Das sind irgendwann. Cowboys. Komm, wie können Cowboys schnulzig sein?
Ja, eben, das ist es halt. Das schnulzige Cowboys, das ist.
Vielleicht guckst du mal rein.
Ja. Ich bei mir, also wie gesagt, mir ist halt nicht viel peinlich, ne? Also ich habe gerade noch von Jesus Christus Vampirjäger erzählt, den ich klasse fand. Wenn man Richtung peinlich geht, wo ich immer auch auf so ein bisschen, ich sag mal, wenn ich das Leuten erzähle, die gucken mich dann alle immer so ein bisschen komisch an, aber ich bin halt ein riesiger Musical-Fan. Mhm. Wisst ihr auch mittlerweile, wenn ihr den Podcast hört. Und ich würde jetzt einfach mal Pitch Perfect in den Raum werfen. Ist halt einfach so. Ich mochte die Pitch Perfect-Filme total gerne. Das ist halt, eine A Cappella-Gruppe. Es ist halt eigentlich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie haben die Bock gemacht, die Filme, muss ich einfach sagen.
Das Gleiche kann ich sagen mit den Minions. Ich finde die lustig.
Immer wieder kommen die Minions zurück, verdammt nochmal.
Es tut mir leid, aber ich finde die Minions witzig.
Ja, solange ich über das, der Minions-Film ist der beste Film aller Zeiten, ist das okay für mich.
Nee, das nicht.
Weil der war wirklich nicht gut. Hast du den zweiten jetzt eigentlich mal gesehen?
Ja, habe ich doch, glaube ich, sogar drüber geredet.
Ja, war das der zweite, über den du geredet hast? Keine Ahnung, für mich ist das ein Klumpatsch, da ist mir auch egal. Gut, hast du noch eine Frage?
Ja, Moment, ich muss mal hier. So. Welcher ist euer liebster Kindheitsfilm, den ihr immer noch gerne schaut? Von Raphael, glaube ich, heißt er.
Ich habe letztens einen Film wieder für mich entdeckt. Mr. President Junior. Der lief immer auf Super RTL damals. Und den habe ich mal wieder geguckt und dann dachte ich mir, okay, jo, alles klar.
Das klingt so wie Kevin allein zu Hause irgendwie.
Ja, das ist quasi, also das ist der Sohn vom Präsidenten und der, ich weiß nicht, kennst du Sindbad, den Schauspieler und Comedian?
Ich muss gerade mal laden.
Der ist so ein bisschen vom Style her wie Will Smith, so ein bisschen, muss man einfach sagen. Und der ist dann jetzt plötzlich sein Bodyguard. Man muss auf den aufpassen. Und es ist halt ein Kind, was reich ist, was Präsident, ne, und so weiter. Und dann geht's halt darum, dass das Kind halt nicht so viele Möglichkeiten hat und eigentlich auf ein Date will und wie auch immer. Es ist aber eigentlich sehr gefährlich und dann wird er fast ermordet und so. Und dann, also ist doch schon sehr spannend.
Ich bin sehr irritiert. Der heißt Mr. President Junior auf Deutsch und auf Englisch heißt er einfach First Kid.
First Kid, viel besserer Titel, aber das versteht man dann auf Deutsch ja nicht.
Nee,
das weiß man ja gar nicht, was First Kid ist dann.
Sehr komisch. bei mir, also viele Disney-Filme, auch so König der Löwen, Herkules und so, fand ich immer richtig geil. Aber welche ich auch immer noch richtig cool gucken kann, sind die Asterix-Filme.
Boah, habe ich so lange nicht mehr gesehen. Muss ich auch mal wieder reingucken. Die alten, schönen, ne? Die Zeichentrickfilme.
Ja, klar, genau. Also das war immer das Geilste, wenn du irgendwie dann bei den Eltern abends auf dem Sofa saß und dann musstest du eigentlich ins Bett und dann kam aber irgendwie Asterix auf Super RTL und dann durftest du doch noch gucken und dann, bis die Werbung kam, dann musstest du da gehen.
Ja, die liebe ich auch, die Filme. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber was war da? Ja, war das Asterix gegen Cäsar?
Ja, das war ja das mit Passierschein 38.
Genau, ich komme manchmal wirklich durcheinander, weil es gibt ja auch diese Realverfilmung.
Auf dem Weg nach Rom oder so.
Ja, das ist halt die Titel von den Filmen, ich komme da mittlerweile komplett durcheinander, ich weiß es nicht mehr, das ist aber wirklich stark. Mir fällt auch noch Mary Poppins ein, Mary Poppins ist auch ein Film, den gucke ich, also da fange ich auch vielleicht mal zwischendurch an, ein bisschen zu weinen, weil einfach so Kindheitsfeelings einfach mir in meine Magengrube reingekickt werden einfach bei dem Film. Das ist einfach, also das klingt jetzt ein bisschen härter, als es ist, mir kommt dann mal ein Tränchen, also anfangen zu weinen, ich fange jetzt nicht an zu brüllen, zu heulen.
Und ich weiß nicht, bei mir, ich weiß nicht, ob es richtig so ein Kindheitsgefühl hat, aber der erste Harry Potter ist auch immer noch, da machst du
alleine, ne? Kriegst du schon mal Gänsehaut.
Heißt, da bestellst du dir Pizza, setzt dich aufs Sofa und dann kannst du hingehen.
Ist ja für viele so ein Weihnachtsding, ne? Ist ja bald schon wieder soweit.
Warum auch immer. Ich weiß auch nicht genau, warum.
Ja, die feiern auch Weihnachten da in dem Film.
Ja, dann geht das schon.
Ja, Ghetto-Forelle fragt, wenn ihr in einem Film mitspielen und darin in jeder Hand einen Bierkrug halten würdet, wie hoch könntet ihr springen?
Perfekt, vielen Dank.
Nee, du hast gesagt, okay, letzte Mal, dass solche Fragen gestellt werden.
Elias fragt, wer ist eurer Meinung nach der beste Schauspieler der 2010er? Meiner Meinung nach DiCaprio.
Also ich würde sagen, so ungefähr 20 Zentimeter.
Super,
deine Frage wird von Timon komplett ignoriert. Ich möchte das nochmal, lese nochmal deine Frage vor.
Wer der beste Schauspieler der 2010er Jahre ist? Meiner Meinung nach DiCaprio.
Gilt der als 2010er Schauspieler?
Ja.
Der hat ja nicht schon in den 90ern angefangen? Also woran machst du
das
jetzt halt fest?
Ja, in den 2010ern, welcher Schauspieler war da der Beste?
Also das heißt auch, Schauspieler, die 90 Jahre alt sind dann in den 2010ern mit noch
Wenn
drin.
Die 2010 mega aktuell waren und richtig heftige Filme abgeliefert haben, ja.
Ach du meine Güte. Boah, da fragst du mich jetzt was. Also mir fällt instant Margot Robbie ein. Margot Robbie ist eine Schauspielerin, die hat sich für mich in den 2010er Jahren krass nach oben gearbeitet mit heftigen Filmen, also Wolf of Wall Street, Suicide Squad und so weiter. Jetzt mit Barbie noch mit am Start. Also Margot Robbie ist so die erste, die mir dabei eingefallen ist.
Findest du? Also ich weiß nicht, ob er speziell nach Männern gefragt hat, aber ich sehe Margot Robbie nicht mal bei den Frauen ganz oben.
Wen würdest du da ganz oben sehen?
Ich hadere noch, aber ich glaube Scarlett Johansson dann eher.
Findest du wirklich?
Also ich fand die in Lost in Translation sehr gut. Ich fand die in Jojo Rabbit sehr, sehr gut. Ich fand, also ja, Marriage Story fand ich die auch richtig stark.
Also die ist eine gute Schauspielerin, keine Frage. Aber ich hätte jetzt, also so weit oben hätte ich jetzt nicht erwartet.
Nee, ich finde, die kann besser schauspielen als Margot Robbie.
Abgefahren. Aber männlicher Schauspieler, boah.
Matthew McConaughey haben wir noch.
Ja.
Der ist auch echt stark. Auch ein bisschen unterm Radar ist Jack Gyllenhaal.
Ja, aber da bin ich nicht so ein Riesenfan von, wenn ich ehrlich bin.
Fandst du nicht? Prisoner, Nightcrawler?
Also Nightcrawler mochte ich ja überhaupt nicht. Aber ich finde, der, also für mich macht einen guten Schauspieler aus, dass er halt in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Dass du nicht jedes Mal denkst, oh, es ist Jake Gyllenhaal. Und bei Jake Gyllenhaal habe ich genau das Gefühl, oh, es ist Jake Gyllenhaal. Weißt du, es ist okay, kann man mit leben, aber es ist halt dann so,
weiß ich dann nicht. Werfe ich einmal noch Gary Oldman und Christian Bale rein.
Ja, schon. Aber ist jetzt, also wären jetzt auch nicht meine Favorites. Die sind auch sehr, sehr, sehr gut. Die würde ich über Jake Gyllenhaal auf jeden Fall sehen. Mir fällt gerade keiner ein.
Johnny Depp.
Johnny Depp.
Also Christian Bale, muss ich sagen, hat auch, der ist bei mir auch ganz weit oben. Also sowohl Batman, American Psycho, in American Hustle, das war nicht mein Film, den mochte ich irgendwie nicht so ganz. Aber Le Mans, also der kann auch richtig was.
Ja, oder hier
Prestige.
In Doctor Strange, war das Doctor? Nee, Thor war es, Thor.
Ja.
Muss man ihm auch gut zugute halten, auch wenn der Film nicht gut war, aber seine Rolle in Thor war schon heftig.
Gesagt, Prestige fand ich auch überall. Ja,
ich überlege gerade, ich gehe mal gerade so ein paar Filme hier durch, wenn man noch nennen könnte.
Also ich bin auch auf jeden Fall Platz 1 DiCaprio, finde ich,
ja,
ist
DiCaprio
der aktuell
stark,
beste Schauspieler. Und dann würde ich tatsächlich auf Christian Bale gehen, glaube ich.
Kann man hier nicht irgendwie Prominente, beliebteste Prominente, was steht denn dabei? Ja, ich muss mal schummeln hier gerade. Das sind alle nur Frauen. Frauen. Wo sind denn die Männer?
Das sind nur Frauen.
Hä, wer ist denn Mike?
Wo sind denn hier die Männer? Sag ich doch mal die Männer hier.
Ich bin völlig überfordert mit der Frage. Ich finde keine Männer mehr.
Okay. Marcel kann offensichtlich
Ich logge Margot Robbie ein, fertig. So,
so hier, Torbjörn fragt, welcher Antagonist oder Antagonistin rein von der Handlung hat euch am wütendsten gemacht und warum?
Boah, ey, Alter, wo soll ich das denn jetzt noch herholen? Okay, lass mich überlegen. Antagonist, welcher hat mich am wütendsten gemacht?
Also, ich kann schon mal sagen, ich fand hier Umbridge aus Harry Potter fand ich wirklich ganz, ganz schlimm,
ja,
sich anzugucken. Nicht, weil die, ich will die Weltherrschaft, sondern weil die im Kleinen in dieser Schule die Leute so gepiesackt hat und so nach vorne hin freundlich und hinten raus so unfassbar schlimm war. Also ganz, ganz unangenehm zu gucken, fand ich. Aber dadurch halt wieder gut, ne? Also muss man auch erstmal schaffen.
Da, absolut. Das ist wirklich ein guter Pick, muss ich sagen. Ich versuche gerade in irgendeiner Weise für mich selber auch noch einen zu finden. Ist so schwierig.
Ich weiß, also ist kein richtiger Antagonist, aber ich fand Skyler aus Breaking Bad auch.
Ja, die auch. Aber die ist ja kein Antagonist. Das ist ja,
nee, ja, ich fand die so schlimm.
Ach man, ich, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein. Ich bin komplett leer im Kopf. Ich gucke sogar gerade Richtung meiner DVD-Sammlung und finde nichts. Weil irgendwie, muss ich auch einfach sagen, also mit Umbridge hast du es eigentlich schon sehr gut getroffen, aber ich bin auch manchmal und sehr oft eigentlich ein Fan von Antagonisten. Weil wenn die gut geschrieben, also mich machen Antagonisten wütend, die nicht gut geschrieben sind. Das ist
ja, aber eher. Das ist ja nicht gemeint. Also
genau, das ist nicht gemeint. So, deswegen überlege ich gerade, zermarter ich mir meine Hirn, aber ich glaube, ich passe einfach, weil mir
also
fällt gerade echt nichts ein.
Ich finde Antagonisten immer ganz schlimm. Ich habe jetzt aber leider kein Beispiel dafür, wenn die irgendwie böse sind und so und dann wird denen aber irgendwie geholfen und du merkst, okay, also vielleicht kommt man irgendwie so ein bisschen zusammen und man kann doch dann jetzt irgendwie und dann stechen sie dir aber noch mal so in den Rücken und hintergehen dich dann trotzdem noch mal. Das finde ich immer ganz schlimm. Aber ich habe jetzt gerade kein Beispiel dafür.
Pass auf, ich nehme folgendes Beispiel. Ich gucke gerade noch mal Doctor Who im Originalton von vorne. Und da gibt es in der ersten Staffel eine Folge, da landen Aliens in London und übernehmen quasi die Regierung. Und da gibt es so die furzen auch immer, weil die müssen so Gas entlassen und so. Und die sind so in menschlichen Körpern, haben sie sich als Kostüm angezogen. Und die Frau von denen, die ist ganz schlimm. Die hat Umbridge-Vibes irgendwie. Die finde ich extrem anstrengend. Ja, okay. Nehmen wir das einfach. Kennen die wenigsten wahrscheinlich nur, aber ist okay.
Hier die Schwester aus Einer flog übers Kuckucksnest, fand ich auch. Das war auch so eine Kerbe. So, du bist der so ein bisschen ausgeliefert. Du kommst aus,
ja, aber das fand ich gut. Das ist das Problem. Sowas finde ich gut. Das ist halt, deswegen finde ich gerade sehr schwer für mich zu beantworten, die Frage, weil ich mich mit sowas sehr, also Umbridge ist halt schon ein gutes Beispiel, weil die ist wirklich auch anstrengend auf den Zuzug schauen. Ja, ja. Also, naja, komm, wechseln wir mal schnell die Frage. Pol3W schreibt, was ist eure Meinung zu anderen Bewertungsplattformen wie Letterboxd zum Beispiel?
Habe ich mal ausprobiert tatsächlich. Habe ich auch vor IMDb ausprobiert. Bin ich aber nicht so ganz mit warm geworden, weil mir da viel fehlte. Ich glaube, Serien fehlen komplett. Und IMDb bietet für mich mehr zusätzliche Infos. Also die Trivias, Einspielergebnisse und sowas.
Genau.
Das vermisse ich dann sonst. Und deshalb bin ich da gelandet.
Wir werden ja halt auch sehr oft gefragt, warum nutzt ihr denn verdammt nochmal IMDb? Weil irgendwie gefühlt keiner IMDb nutzt. das ist natürlich einerseits dem geschuldet, was du gerade gesagt hast. Also ich mag zum Beispiel bei Letterboxd überhaupt nicht dieses Punktesystem. Ich komme da nicht mit klar, nur 5
aber
Punkte
es ist
zu
doch,
verteilen.
Aber eigentlich, du kannst ja auch halbe Punkte geben.
Ich weiß,
ist ja genau
es ist
wie
komplett absurd, aber es ist so mein innerer Monk, der lässt das einfach nicht zu. Ich weiß es nicht. Ich will lieber von 1 bis 10, das ist für mich eine ordentliche Sortierung und 1 bis 5 ist, oder 0 bis 5, ich weiß es nicht. Und wir haben halt natürlich auch die Liste, die wir hier durcharbeiten. Und ihr habt ja gerade bei einer anderen Frage gemerkt, okay, wir wissen jetzt sofort, wie viele Filme wir von unserer Liste gesehen haben, weil wir natürlich alles bewerten, was wir auch sehen auf IMDb.
Ja.
Ne? Und dann kommen wir mit dem, was du gesagt hast. Was mir aber tatsächlich ein bisschen sehr missfällt, ist der Social-Aspekt bei IMDb, weil der ist
das
einfach nicht vorhanden.
Ja, also es ist einfach nur Zahlen und Fakten.
Richtig.
Ich finde das bei Letterboxd ganz cool, dass man auch anderen Leuten folgen kann und wenn die Bewertungen schreiben, dass man halt
Richtig.
Gucken kann, was haben die noch für Bewertungen geschrieben und so. Das würde ich mir gerne noch wünschen.
das fehlt mir halt auch einfach, ne? Also zu mit anderen Leuten, meinen Freunden oder anderen, weiß ich nicht, Leuten aus der Szene, ne? Anderen Podcastern oder wie auch immer, denen zu folgen und zu gucken, was die so zu den Filmen sagen. Das fehlt mir bei IMDb. Ich nicht mal deine Sachen sehe ich hier. Also ich müsste auf dein Profil aktiv gehen, um zu sehen, welche Bewertungen du hast überall. Das ist halt bescheuert. Das finde ich schade, ne? Das fehlt so ein bisschen. Ja.
Ja, na gut. Ansonsten, ich weiß nicht, Rotten Tomato oder so, das ist jetzt, das
da bin ich auch, da weiß ich gar nicht, wie das, ja, aber kann ich auch nicht sagen, wie das funktioniert, das System, also es ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Schiene irgendwie, aber ich glaube, Letterboxd ist schon so das aktuell bekannteste und beliebteste, so als auch als Social-Media-Plattform, aber da, ja, das hat mich nicht gekriegt, das ist mir zu anstrengend und bei so vielen Filmen, die wir hier bewerten, zwei oder drei Plattformen zu nutzen, ist auch irgendwie bescheuert.
Ja. True. Eigentlich gab es noch viel mehr Fragen, aber ja, wir müssen weitermachen, weil wir hier schon deutlich überziehen.
Aber es ist einfach immer so schön mit dir hier, Timo, und ich will auch gar nicht mehr aufhören. Aber wir müssen mal zum Ende kommen, deswegen würde ich sagen, ja.
Erstmal 42er noch für nächste Woche.
Ach ja, der 42er. Ja, ich hatte dich ja schon angeteasert nach deiner Horrorliste. Wir haben uns überlegt, nächste Woche ist ein Tag vor Halloween und wir sind alle in Gruselstimmung, außer Timon. Deswegen habe ich mal gesagt, oder haben wir gesagt, nehmen wir mal die Frage, bei welchem Horrorfilm habt ihr euch am meisten gegruselt? Gerne auch Geheimtipps. Also welche Horrorfilm-Geheimtipps könnt ihr geben? Ich bringe auf jeden Fall nächste Woche eine Menge Horrorfilme mit, die wir besprechen können. Ich denke mal, es werden zwei am Ende werden, bevor wir hier noch 4 Stunden überziehen. Aber gerne auch eure Geheimtipps mit rein oder vielleicht auch Klassiker, ne? Kann man natürlich auch sein. Und gegruselt klingt immer total bescheuert, ne? Das klingt total so wie, als wenn du so buh, haha. Aber gerne auch schön härtere Filme, ne? Wenn er da sagt, da habe ich mich richtig eingeschissen, los geht's.
Weiß Bescheid. Sehr gut, dann sind wir jetzt wieder bei unserer Liste der besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen sind.
Auf IMDb.
Genau, richtig. Und wir sind angekommen bei
Platz Nummer 98, Lawrence von Arabien, aus dem Jahr 1962 von David Lean.
Ninety-eighth place. Lawrence of Arabia, from the year 1962. And the director is David Lean.
Ja, ein Brett. Also, wir hatten ein bisschen Angst vor dem Film. Der geht 3 Stunden 38 Minuten. Und es ist sehr viel Sand in diesem Film.
Sehr viel, es ist deswegen sehr trocken. Jetzt habt ihr vielleicht auch den Witz endlich verstanden vom Anfang. Es ist sehr viel Sand. Es geht um sehr viel Sand. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich ganz kurz die Tragweite dieses Films zeigen. Weil der Film ist nicht nur auf unfassbar vielen Bewertungslisten von irgendwelchen Magazinen auf Platz 1 oder hier auf unserer anderen Liste. Wir haben ja so eine Meta-Liste, da ist er auf Platz 11. Auf Platz 11 der 1001 besten Filme aller Zeiten aus allen Bewertungsportalen im Internet ist er auf Platz 11. Bei uns ist er jetzt hier auf Platz 98 gerutscht. Naja, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Ja, wir werden gleich darüber reden.
Du hattest auch gesagt, in irgendeinem Artikel oder in irgendeiner Liste wurde er als bester britischer Film aller Zeiten gewotet.
Ja.
Und er,
Wikipedia stand's irgendwie, ja.
Genau, und er hat 7 Oscars gewonnen. Das auch nur mal als Relation. Also eigentlich hat er, wenn man kann, alles rasiert, was irgendwie nur geht.
Komplett wegrasiert. Ohne eine einzige Frau vor die Kamera zu ziehen. Das muss man halt auch noch mal sagen. Oder, wobei, eine tote Frau habe ich gesehen, glaube ich.
Ja, guck mal.
Ich glaube, eine tote Frau gab es in dem Film.
Und man muss dazu sagen, Marcel hat ihn jetzt geguckt die letzten Tage.
Gestern. Oder nicht gestern. Die letzten Tage. Gestern.
Ich hatte so viel Angst vor diesem Film, dass ich den vor Monaten schon geguckt habe. Weil ich dachte, irgendwann kommt der. Und dann willst du da nicht sitzen und dir denken, scheiße, ich muss jetzt noch 4 Stunden Wüste gucken. Mach's
so
mal
lieber vorher. Gestern.
Genau.
So wie ich gestern. Ja, aber erzähl doch erstmal, worum es geht in dem Film, Timon.
Ah, wir haben ja hier unsere kleine Beschreibung, stimmt.
Genau.
Also, die Geschichte von T.E. Lawrence, dem englischen Offizier, der erfolgreich die verschiedenen, oftmals verfeindeten arabischen Stämme im Ersten Weltkrieg vereinte, um sie in den Kampf gegen die Türken zu führen.
Weltkriegsfilm, schalalala.
Also, es ist die wahre Geschichte, ist wirklich passiert, den Typen gab es wirklich.
Das ja, ist viel Fiktion. Also da ist quasi nichts mehr übrig, was echt passiert ist, habe ich nachgelesen, weil ich auch sehr verwirrt war. Ist es wirklich so passiert? War wirklich so ein neuer Jesus da, der diesen Krieg da quasi für die, irgendwie weiß ich auch nicht. Aber
ja, vor allen Dingen, dass entscheidende Araber natürlich auch von Briten einfach gespielt werden. Also da war kulturell Naja, was soll's.
Ja, hier Obi-Wan Kenobi als arabischer Prinz. Habe ich auch noch nicht gesehen, so oft tatsächlich.
Und ich muss sagen, also spielt ja während des Ersten Weltkriegs und irgendwie ist das auch so der Grund für seine Reise, aber man kriegt nichts davon mit. Ich habe das Gefühl, das hätte auch zu jeder anderen Zeit einfach spielen können.
Ja, so als hätte irgendwie einer gesagt, boah, wir haben jetzt so viele Weltkriegsfilme an den Fronten gezeigt, lass einfach mal einen Abenteuer-Weltkriegsfilm machen. Ist zwar auch Krieg, aber halt in der Wüste so. Ja, also, boah. Ja,
genau, also der Film fängt an mit Lawrence tot, der fährt Motorrad und hat, glaube ich, einen Unfall.
Und fertig einfach. So, der wird im ganzen Film wieder wie Jesus einfach dargestellt, so als wäre es der krasseste Banger aller Zeiten. Und in den ersten 5 Minuten stirbt er beim Motorradunfall, weil ein Fahrradfahrer entgegenkommt. Das ist einfach komplett kaputt, aber ja.
Genau. Und dann wird irgendwie bei seiner Beerdigung, kommen sie dann auf sein Leben zu sprechen und dann wird die Geschichte aufgerollt. Er als Offizier kommt halt nach, oh Gott, was ist das? Arabien ist ja nicht das Land irgendwie, aber kommt dann dahin und soll da ein bisschen was regeln. Und gliedert
Kairo,
sich dann
Kairo. Nee, der ist in Kairo, ne? In Ägypten. Und dann, ich überlege gerade, diese Reise, die da, oder durch 20 verschiedene Wüsten, die der dann da macht und so. Ja,
auf jeden Fall soll er die Türken verdrängen, besiegen, wie auch immer, und braucht dafür die Gunst der arabischen Stämme und gliedert sich sehr schnell in deren Kultur ein. Also übernimmt Verhaltensmuster, Regeln, die Kleidung, was auch dazu führt, dass er irgendwann, wenn er wieder mit der westlichen Welt konfrontiert wird, diese Kleidung einfach behält, sodass die britischen anderen Offiziere denken, was ist mit dem, warum verhält er sich jetzt einfach so, ist er jetzt einer von denen? Und er sagt, ja, das ist halt deren Kultur. Wenn du mit diesen Menschen arbeiten möchtest und die in den Krieg führen möchtest und die, ne, mit denen was gewinnen möchtest, musst du deren Kultur verstehen und die annehmen. Du kannst denen nicht deine Kultur aufdrücken. Und das war zumindest ein Aspekt, den ich sehr schön fand.
Ja.
Und was man dazu sagen muss, unfassbar krasse Bilder. Also gerade für 1962 Totalaufnahmen von Städten, wo Soldaten auf, ich weiß nicht, Pferde, glaube ich, einfallen, diese Stadt angreifen, riesige Wüstenbilder. Also cineastisch haben die da schon richtig was rausgeholt und es wurde halt auch viel in, oh Gott, Jordanien oder so, glaube ich, gedreht. Also auch Originalschauplätze. Es waren wirklich die Originalschauplätze, wo sich das auch abgespielt hat.
Muss man auch einfach, das muss man dem Film wirklich zugutehalten. Also es ist halt alles wirklich in der Wüste gedreht. Also es ist halt kein Greenscreen. Ne? Also die haben sich wirklich einen Arsch aufgerissen. Und wenn da 500 Mann auf Kamelen angeritten kommen, dann sind da 500 Mann, die auf Kamelen angeritten kommen und nicht 10, die 50 Mal verdoppelt wurden.
Richtig,
ne? Das ist, also es ist schon spektakulär teilweise. Das muss man denen lassen. Und ich glaube, der Film hat auf jeden Fall den Titel Epos mehr als verdient. Ich habe zwar noch nie drüber nachgedacht, wo ich gerade drüber nachdenke, was macht ein Epos aus? Ist es quasi dieses, ist es die Länge des Films? Ist es das, die Größe der Produktion? Ist es ganz
alles
schwer?
Alles so ein bisschen, glaube ich. Ne? Also auch so die Tragweite, die Handlung, die Inszenierung und so. Ich glaube, das alles. Du hast ja so ein paar
Epi. Was ist der Plural von Epos? Was ist der Plural von Epos? Das Epos, die Epen.
Ah, guck mal, war doch richtig.
Ja, nicht schlecht. Gut geraten.
Nee, nein, das war natürlich
groß. Ja. Ja, klar.
Ja, du hast ja so ein paar Epen im Laufe der Filmgeschichte, also
ruhig weiter, alles gut. Epen, Alter, das ist ein scheiß Wort.
Ja, hier, Ben Hur auf jeden Fall, der auch immer mit einer langen Länge da ist. Und die heißt ja die 12 Gebote?
Ja, die 12 Gebote, ja.
Die 12 Gebote.
Das sind nicht 10, sind 10 Gebote. Wie kommt das? 12. Jetzt habe ich jetzt einfach auch Ja gesagt. Ja, 12 Gebote, macht Sinn.
Die 10 Gebote. Genau, von 56, richtig. Also das sind, und der und Lawrence von Arabien, das waren immer so die ich als Epen im Kopf hatte. Und das muss man sagen, das fühlt sich auch so an wie so ein Epos.
Kann man vielleicht Once Upon a Time in America da auch noch mit zuzählen?
Also modern eigentlich, ja.
Modernes Epos irgendwo, ne? Aber ich glaube, das Thema Epos hat sich seit CGI so ein bisschen erledigt. Wenn wir da mal kurz drüber sprechen wollen. Ne?
Ich glaube, wenn du so neu interpretieren möchtest, ist Infinity War oder Endgame.
Ist das auch ein Epos?
Das ist für mich dann ein modernes Epos. Also eine Geschichte, wenn du beide zusammenrechnest über, weiß ich nicht, 6 Stunden Laufzeit, krasse Inszenierung, alle Helden, eine Schlacht, wo es um Leben und Tod geht und sowas. Also da werden schon die großen Themen aufgemacht.
Zum Beispiel die Sieben Samurai ist für mich eher ein Epos. Also für mich müssen Scheiße fressen. Die müssen halt beim Dreh Scheiße fressen. Überleg mal, was die da mit welchen Problemen die konfrontiert waren.
Aber
dann fängt
ja
schon bei der Tageszeit an. Sonne muss da sein
und
Sonne muss hier
sein. Also dann kannst du auch Revenant oder Apocalypse Now als Epos zählen. Das würde ich nicht da einordnen.
Ah, schwierig, ey. Ja. Aber ihr könnt es ja gerne mal unter unserem Post beantworten, wenn ihr da mehr wisst als wir. Also das ist jetzt gerade nur ins Blaue geraten, was wir machen. Aber ja, auf jeden Fall, unumstritten ist Lawrence von Arabien auf jeden Fall ein Epos.
Sonst gucken wir mal, vielleicht zum nächsten Mal gibt es eine Definition irgendwie Lexikon der Filmgeschichte oder so, keine Ahnung.
Ja, dann gehen wir in die Bibliothek und wühlen da einfach kurz nach, das ist kein Problem.
Ich muss sagen, er hatte für mich auch ein paar Schwächen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall
hatte der Film Schwächen.
Zum einen ist er zu lang, I'm sorry, aber also 3 Stunden 38 ist echt zu lang. Ich weiß nicht, wie viel Freizeit die Menschen damals hatten, aber das
muss auch sagen,
das geht auch kürzer.
Du hast ja selbst bei Wetter, sagst du ja, es ist 13 Grad, aber es ist gefühlt 20 Grad. Ja. Der Film ist 3 Stunden 38 lang, gefühlt ist er aber 6 Stunden lang. Jedes Mal irgendwie, du denkst dir so, okay, jetzt hat er eine Wüste hinter sich, dann ist er angekommen, dann passiert da kurz was und dann, Leute, ich glaube, ich reite jetzt mal durch die Wüste und dann geht's durch die nächste Wüste, weißt du? Oder denkst du auch so, boah, wie viele Wüsten gibt's denn bitte da in der Gegend? Das ist doch nicht zu fassen. Aber, also Schwächen hat er auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist schwierig.
Ich fand ihn auch von der Handlung manchmal schwach. Vielleicht kommt das einfach mit der Länge, dass man sagt, okay, wenn man das stauchen würde, dann wird sich das knackiger anfühlen, dann geht das so. Aber manchmal dachte ich mir so, ja, okay, also warum ausgerechnet jetzt das?
Ja.
Weißt du?
Ich fand die erste Hälfte, muss ich sagen, also bis das Intermission, also bis die offizielle Pause quasi kam von dem Film, muss ich sagen, fand ich ihn sehr stark. Da waren viele Momente bei, die mich sehr gepackt haben, die spannend waren. Gerade die Bilder, die da erzeugt wurden, also visuell einfach unfassbar, der Film.
Ganz kurz, vielleicht war das auch ein Grund für den Erfolg damals, dass man in Zeiten, als es noch kein Internet gab, als noch nicht jeder zum Traveln nach Australien und auf die Malediven geflogen ist, so ein Einblick in diese Landschaften und in diese Kultur bekommen hat.
Andere Kultur, genau.
Dass die Leute da saßen und sich dachten, what the fuck, wie krass ist das einfach?
Das ist, ich fand halt auch diesen Aspekt einfach krass, dass du halt, die haben genau zu der Zeit diesen Film, also nicht inszeniert, das ist die Zeit, ne, 1962, sondern die Zeit, in der der Film spielt, das ist ja quasi zum Ersten Weltkrieg, dass du halt da Völker hast, die sowieso schon miteinander im Clinch sind, aber zum allerersten Mal so Maschinengewehre und so und Kanonen und weiß der Geil, moderne Waffen irgendwie haben. Und dass du halt nicht so einen modernen Kriegsfilm hast, sondern dass du halt immer noch so diese Mischung aus Alpen und Neuen haben. Also die reiten wirklich mit ihren Kamelen dann da in die Schlacht rein, haben aber trotzdem dann schon irgendwie Pistolen in der Hand oder sowas. Ich glaube, und das in Kombination mit, du hast eine andere Kultur, die Umgebung ist komplett anders. Wie gesagt, diese Wüsten und so, wie in Europa, wir haben ja überhaupt gar keinen Plan von solchen Landschaften. Das ist halt einfach wirklich auch für mich sehr beeindruckend gewesen.
Ja, und das war ja auch immer Teil der Handlung, dass du gemerkt hast, okay, diese Umwelt ist so lebensfeindlich, du kannst allein nur, weil du durchreitest, sterben. So, allein das ist schon ein Risiko, Reisen.
Ja, Reisen, weil kein Wasser mehr da ist.
Genau. Und,
ja, aber wie ich schon sagte, die zweite Hälfte, also erste Hälfte hat mich begeistert, zweite Hälfte hat mich komplett verloren, komplett. Mir war so scheißegal, was da passiert. Ich wollte einfach nur, dass das vorbei ist. Ich hatte keinen Bock mehr. Weil der erste Teil, der fühlte sich auch sehr abgeschlossen an. Also von mir aus hätte dann auch Ende sein können. Vielleicht ein bisschen noch, ne, ein Outro irgendwie, was jetzt passiert. Aber gefühlt fängt der Film im zweiten Teil nach der Pause noch mal von vorne an. So, und das fand ich extrem anstrengend.
Ja, das stimmt. Hattest du auch das Gefühl, dass es irgendwie für den Ersten Weltkrieg einen Unterschied gemacht hat, was da passiert? Weil so, ja, okay, die Türken mussten jetzt da in dieser Schlacht irgendwie bekämpft werden, aber also für den Ersten Weltkrieg an sich war das irgendwie so ein bisschen egal, oder?
Also es war ja auch von den Briten so ein bisschen snitchy gedacht. Die haben ja so getan, als würden sie den Arabern helfen und wollten dann im Prinzip nach dem Krieg, wenn die Türken besiegt sind, wollten sich das Land selber unter den Nagel reißen, weil da geht es ja auch immer darum, dass die Türken natürlich groß ausgestattet sind mit Waffen und weiß der Geier was. Und die Briten wollten halt den Arabern nie genug geben, als dass es denen hilft, dass sie alleine klarkommen. Dass sie quasi immer auf die Briten angewiesen sind und dann sich am Ende natürlich auch nicht wehren können, wenn die Briten übernehmen. Das ist irgendwie so ein eigener Krieg für sich gewesen.
Aber das war ja auch, was Lawrence dann auch geschunken hat, ne? Dass er gesagt hat, ja, die sollen ja selbstständig sein. Das sind ja eigene Menschen, eigene Völker, so. Finde ich auch ganz schön, dass man das nach dieser Kolonialgeschichte so ein bisschen wenigstens aufarbeitet und
genau.
Mal aus britischer Seite, als britischer Film sagt, nee, also die sollten schon selber entscheiden können, was mit denen passiert.
Absolut. Wie gesagt, die Schauspieler fand ich sehr spannend gewählt. Also fand ich auch sehr tolle Charaktere, muss man auch einfach sagen, ne, dass du bei so einer Länge vom Film und auch bei so einer Thematik trotzdem Charaktere hast, die einen Wiedererkennungswert haben. Das ist auch tatsächlich sehr gut gelungen in dem Film. Aber ich finde persönlich, wie gesagt, die Länge kills einfach. Also trotz allen positiven Aspekten, die wir genannt haben, ist es bei mir nur eine 6 geworden. Es tut mir wirklich dolle leid. Aber ich habe mich am Ende nur noch da durchgequält und dachte mir, wann ist es vorbei? Und das macht einen Film für mich leider deutlich schlechter. Also ich sag mal, eine Stunde weniger wieder und der Film wäre super geworden. Ja, ich kann es einfach nicht. Das ist einfach sehr subjektiv, aber ich kann es nicht. So einen langen Film, da bin ich einfach. Da fehlt mir dann am Ende die Essenz. Wenn du 20 Mal zeigst, wie die durch die Wüste reiten und die Diskussionen sich immer wieder im Kreis drehen und so, das kann man machen. Ich verstehe, dass das auch Leuten gefällt, aber meins ist es überhaupt leider gar nicht.
Ja, verstehe ich. Ich habe eine 7 gegeben, weil ich auch anerkannt habe, was der alles geleistet hat fürs Kino und für die Filmgeschichte und
ja,
was er
stimmt schon.
Cineastisch rausgeholt hat. Aber ich stimme dir da mit der Länge auch zu. Das ist dann doch einfach zu lang, dass man konzentriert am Ball bleiben kann. Und das braucht es ja, damit du am Ende rausgehst und sagst, boah, das war richtig geil.
Ja.
Weil die Story kann noch so gut sein, wenn du da irgendwann sitzt und denkst, boah, wann ist das denn jetzt endlich vorbei, dann zieht's den Film einfach runter.
Ich hatte auch noch einen anderen, also bei mir wäre es eigentlich auch eher eine 7 geworden, aber ich habe tatsächlich, also vom Bauchgefühl her konnte ich das nicht mit mir vereinbaren, einfach aus dem Grund, in dem Film merkst du halt sehr stark, dass 1962 noch nicht so viel Wert auf Tierschutz gelegt wurde.
Ja.
Und das ist mir immer wieder negativ aufgestoßen. Also wie die Kamele, also wenn du nur mal die Tiere beobachtest, die werden halt da natürlich aktiv zu gezwungen oft. Ne? Du merkst halt, dass die Tiere gerade keinen Bock haben und dann werden die halt gerissen und geschlagen und weiß der Geier was. Und das ist, finde ich, das war damals so, okay, ne, das kannst du denen jetzt nicht mehr ankreiden. So, vielleicht wussten sie das einfach nicht besser. Aber es ist schon ein bisschen hart, das heute zu sehen, finde ich ja, persönlich. Das hat mir auch ein bisschen den Film versaut, tatsächlich. Gerade weil auch gefühlt jeder Szene Kamele sind und Tiere und Pferde und weiß der Geier was. Die sind ja immer da vorhanden. Und ich glaube auch nicht, dass da, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da am Set nichts passiert ist bei so vielen Tieren. Also da sind ja wirklich, da reiten halt wirklich 500 Leute mit Kamelen einfach so eine Wüste runter. Was soll ich sagen, ne? Das ist leider auch immer so in meinem Bäuchlein mit drin. Das kann man ausblenden. Ich konnte leider nicht.
Aber guter Aspekt auf jeden Fall. Das stimmt. Ich hatte gerade noch mal geguckt. Peter O'Toole?
Tool.
Heißt er? Genau. Der war ja der Lawrence, was er noch gemacht hat. Und ganz witzig fand ich, dass er Anton Ego in Ratatouille gesprochen hat.
Echt jetzt?
Im Original.
Ich dachte, du kommst jetzt mit Troja, aber ich dachte, also Ratatouille, das wusste ich auch nicht.
Nee, also hatte ich auch nicht mit gerechnet, dass der dann plötzlich hier steht, aber offensichtlich.
Ja. Abgefahren. Also den komischen Kritiker, ne?
Ist das? Genau, ja, ja.
Der abgefahren, witzig.
Der dann am Ende das Ratatouille probiert. Funny.
Ja. Aber krass, gut, dass wir den Film jetzt auch mal abgehakt haben, wirklich. Ich glaube, neben Vom Winde verweht ist, glaube ich, Lawrence von Arabien Angst gewesen. Seit Tag 1 dieses Podcasts war der und der andere Film, der irgendwann noch kommen wird, leider. Ich hab Angst gehabt, den Film zu gucken, weil einfach, es ist so wirklich ein Monument. Es ist also fast 4 Stunden hier zu sitzen. Es hat sich gezogen wie Kaugummi. Es war krass. Es war wirklich ein krasses Erlebnis. Also kann man mal mitnehmen, aber auch nochmal gucke ich den Film auf keinen Fall.
Aber wir haben es gemacht und krass, dass er so einen Platz in der Filmgeschichte hat. Also mit auf der anderen Liste auf Platz 11 und so. Das ist schon heftig.
Parallel übrigens andere Liste, hatten wir letztes Mal, oder habe ich letztes Mal leider vergessen. Wir haben jetzt, was war das, 98? Jetzt, genau, ne? Ja. Auf 98 ist Whiplash auf der anderen Liste tatsächlich. Und auf 97 von letzter Woche war Annie Hall von Woody Allen, also ein Woody Allen-Film. Ich auch nicht drin in der Filmografie, ist mir auch zu schnulzig.
Nee, auch leider gar nicht. Also, keine Ahnung.
Hatten wir 96? Amadeus? Hatte ich das schon gesagt?
Ja, den hast du.
Ja. Amadeus hatte ich gesagt. Okay. Ja, wir gehen mit großen Schritten auf die. Du wolltest wahrscheinlich selber.
Ich wollte genau
sagen,
das Gleiche sagen.
Stark. Okay. Ja, dann sag du es. Ich überlasse dir.
Du hast angefangen.
Mach du doch einfach.
Komm. Also. Ja, gut, wir gehen also mit großen Schritten auf die 100 zu. Nächste Woche ist Platz Nummer 99.
Ja, krass, ey.
Auch jetzt kommen noch mal richtige
Brecher. Jetzt ja, kommen also die Brecher.
Die Filmgeschichte wird nochmal.
Warte, ich guck mal, welcher Platz der Film nächste Woche auf unserer anderen Liste hat.
Ja.
21.
Ja, guck mal.
Also jetzt kommen die Dinger, die bei den anderen Listen alle unfassbar weit oben sind, kommen bei uns super weit unten. Warum auch immer.
Ja,
also,
nachdem wir 8-mal Herr der Ringe und 5-mal Star Wars hatten.
Nee, aber Herr der Ringe ist zu Recht 20-mal auf Platz 5 oder so. Damit wir da. Damit wir nicht wieder Ärger kriegen jetzt.
Ja, aber wir haben ja auch noch Oppenheimer hier und das muss
ja,
alles,
ja.
Ne? Das wird alles mal ein bisschen nach unten geschoben und dafür kommen jetzt die. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin froh, dass wir die endlich mal gucken, die jetzt kommen.
Auf jeden Fall. Keine
aber
Frage.
Ich weiß noch nicht ganz, was wir davon halten werden. Wir schauen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die mir deutlich besser gefallen als der Film heute.
Ja, allein weil sie halt nur die Hälfte fast laufen.
Genau, das ist es nämlich.
Naja, wir werden sehen. Ey, vielen Dank, dass ihr diese Reise mit uns macht. Es macht sehr viel Spaß.
Wir lieben es.
Und wir melden uns nächste Woche wieder.
Hau da rein und passt auf euch auf, ne? Ist bald Halloween, es wird gruselig.
Macht's gut, Leute. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.